Prost, Herren.
Zum Wohl.
KMPK.
So, ja.
Mini.
Willkommen beim Biertaucher-Podcast. Sie hören Folge 190.
Mit dem Gregor.
Dem Horst.
Und Klaus wieder mal.
Wir feiern den 26. Jänner 2015 und befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a beim Garib.
Yes.
Oh, und ja. Ich habe gerade einen Hühnerspieß von ihm gegessen, der ist sehr gut.
Ja, du warst ganz begeistert.
In-Game-Werbung, ja, ich habe
schon innerlich beim zweiten.
Ja, ja. Zweiter Hühnerspieß. Ich bin einfach verfressen.
Vielleicht sollte es einen Zutronspieß nehmen.
Okay. Gut, wir befinden uns hier mit freundlicher Unterstützung von
Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich von Jörg. Danke an dieser Stelle. Gesponsert.
Ja. Sonst haben wir alles gesagt, ne?
Okay, danke, das war ein wunderschöner Podcast.
Und tschüss.
Bis nächste Woche.
Nein, es kommt noch was. Es kommt noch meine rituelle Frage. Worüber wollt ihr heute reden, Burschen?
Tja, das kommt darauf an, was du uns heute über die Game Jam berichten wirst.
Das ist schon mal gut.
Aber habt ihr auch Themen?
Wenig?
Sehr gut.
Wenig bis gar nichts. Das wird ein Monolog wahrscheinlich. Also. Ich kann auf jeden Fall nur kurz erzählen über ein Freemium-Spiel, so nennt man, glaube ich, diese Art von Spiele, Massive Online, das ich einmal so einfach auf Steam runtergeklickt habe und ausprobiert habe. Und dann kann ich noch berichten über mein Sound-Setup, das jetzt endlich steht und was für Software und Hardware ich verwende und wie es funktioniert.
Ja, kurze Zwischenfrage, weil du gerade sagst, Steam, hat sich das jetzt bei dir selbst eliminiert?
Das welches?
Dieser Steam-Bug, was jetzt die letzten...
Nein, ich habe den gar nicht gehabt, Gott sei Dank, diesen Steam-Bug. Zur Erklärung vielleicht für die Hörer, es hat einen Horror-Bug gegeben bei Steam, das zur Folge hatte, wenn du, einen gewissen Ordner verschoben hast, ja, ist irgendwie ein Setup-Skript ausgeführt worden, das zur Folge hatte, da ist eine Folge der Befehl drinnen gestanden, so ein R-R/ dass der wirklich deine gesamte Festplatte leer war.
Okay, man sollte vielleicht dazu sagen,
bitte Sendedisziplin, wir sind noch dabei, worüber ihr reden wollt.
Darauf will ich gerade kommen, und zwar bezieht sich das lediglich auf die Steam-Version unter Linux. Und es ist einfach darum gegangen, dass der Befehl an der falschen Stelle abgesetzt wurde, und zwar direkt in der Umgebungsvariablen, und hat damit das komplette User-Verzeichnis eliminiert.
Ah, ja, genau. Es war nämlich nicht das Wurzelverzeichnis, nicht die gesamte Festplatte dann leer, sondern es war die gesamte, was schmerzhaft genug ist.
Ja, ja, aber hat man bekannte geschickt von wegen Befehl mit /.
Hast du sonst noch Themen, über die du heute reden willst?
Unser schöner Einwurf?
Sei doch nicht so. Wir sind doch nicht mit der Sendedisziplin zu.
Ja, okay, na gut, wir kehren zurück zur Sendedisziplin.
Okay, Disziplin.
Du hast irgendwas erlebt, Klaus? Ja. Irgendwas zu sagen? Schöne Fernsehsendung gesehen?
Nein, wir machen heute nichts Politisches.
Okay. Hast du nicht noch irgendwelche Videos zum Durchdiskutieren, deine Serien und so, die du hast den Dr. Katz letztes Mal gemacht, aber du hast noch, glaube ich,
viel mehr gesehen. Vorletztes habe ich den Bob's Burgers gemacht. Ja, ich habe noch viel gesehen, aber vielleicht fällt mir ja noch was.
Okay. Gut, dann habe ich, ich habe ein Buch ausgelesen, das wollte ich schon vor 2 Wochen erzählen, das heißt Auswandertag, Autor wird nachgereicht. Buchempfehlung, dann habe ich eine Filmempfehlung, ich war im Kino und habe mir den argentinischen Film Wild Tales angeguckt. Und ich war auf der Austria Game Jam und kann ausführlichst davon berichten, bis ihr alle Kopf total müde so mit der Stirn auf den Tisch knallt. Ja, und damit den Podcast beendet.
Na dann bemühe dich.
Okay, dann fange ich mit der Austria Game Jam an. Ja. Also es hat in den Räumen der FH Technikum jetzt dieses Wochenende die Austria Game Jam stattgefunden, was ein Teil von der Global Game Jam war. Und die Austria Game Jam war auch ein Teil der Central European Game Conference, die heuer erstmalig in Wien stattgefunden hat. Okay. Und hatte gewisse Überschneidungen beim Publikum. Unter anderem ist da Klaus daran gescheitert, eine Eintrittskarte zu kaufen. Und auch ich eigentlich bin daran gescheitert, weil die halt sehr viel von dem Kontingent, was sie gehabt haben, ging gleich für die Konferenzteilnehmer drauf. Und der Rest war dann eben relativ schnell ausverkauft.
Tja, es hätte ja eigentlich auch funktioniert, wenn man das rechtzeitig an der richtigen Stelle veröffentlicht hätte und nicht erst 2 Wochen vorher.
Tja, ja, da wurde...
Also das war wohl eher das Hauptproblem, aber
kleinerer
gut, Fehl. Es ist vorbei, wollen wir jetzt drauf rumhacken.
Genau, ja. Ja, und wie soll ich sagen, ich habe es dann auch über österreichische Methode, indem ich einfach wen angerufen habe, doch geschafft für mich und 3 meiner Schüler eine Karte zu bekommen, mhm. 25 Euro,
okay.
Und hatte dadurch das Recht, da auf dieser Game Jam zu partizipieren. Alternative wäre übrigens gewesen, sich eine eigene Game Jam aufzumachen und an der Global Game Jam zu partizipieren. Also jeder kann in seinem Wohnzimmer sagen, ich bin jetzt Game Jam hinter Stinkenbrunn.
Ich bin ein Game Jammer.
Und ich mache auch mit bei der Global Game Jam. Ne? Und wir jammern da, ich lade 2 Haber rein und wir machen ein Spiel zu diesem weltweit vorgegebenen Thema.
Ich denke, dieses Thema heben wir uns für nächstes Jahr nochmal auf.
Ich habe durchaus ein paar Game Jam-Ideen geboren. Und ja, was kann ich sagen? Game Jam ist halt die Grundidee, dass man zusammenkommt und dann am Wochenende oder in einer vorgegebenen Zeit zu einem vorgegebenen Thema ein Spiel macht. Und das hat halt diverse soziale Aspekte, die recht leibend sind. Zum Beispiel, du lernst andere Nerds kennen, die auch irgendwie sehr spieleaffin sind. Du verbringst halt eine Zeit mit denen in gemütlicher Atmosphäre. Du konzentrierst dich aufs Game-Programming und siehst, was die so machen. Und es ist eine super Gelegenheit, dass du halt andere Engines ausprobierst, mit denen du nicht so
vertraut
bist. Oder dass du siehst, was andere Leute gerade so benutzen und dadurch auf Ideen kommst. Oder auch, was mir viele gesagt haben, dass du ein bisschen cross-skillst, also dass du deinen inneren Musiker oder inneren Zeichenkünstler entdeckst.
Andere Felder.
Einfach andere Felder mal wie...
Interdisziplinär.
Genau, ein bisschen in Disziplin arbeitest, wo du sonst berufsmäßig nicht so stark bist, weil es einfach wurscht ist. Es ist ein Jam, es geht um den Spaß, es geht nicht. Du wirst nicht wirklich benotet nachher. Ja, und ja, ich bin halt mit 3 meiner Schüler hingekommen. 2 waren noch sehr jung, die waren so um die 10 Jahre und einer war um die 14 Jahre. Und die 2 Zehnjährigen, da hat einer gezeichnet und einer hat auf Render so Sachen modelliert.
Okay, auf Render?
Auf Blender.
Auf Blender, ja.
Bin schon ein bisschen
Echt, auf Blender schon?
Ja, aber er hat, also ich war noch nicht so weit, dass ich ihm wirklich das Texturieren erklären habe können. Also er hat nur monochromfarbene Sachen immer sehr schnell geblendet. Also er ist sehr, sehr zeiteffizient, wenn man, also ich habe versucht, ihn zu trainieren, schau, da werden jetzt Leute an dich herantreten und sagen, bitte mach mir einen Spielfigur oder eine Insel oder was auch immer. Ne? Und er hat dann auch schnell, sehr schnell irgendwas zusammengebracht und war dann fertig, weil er hat entdeckt, dass im FH-Technikum unten eine Xbox steht, so, damit die vorbeikommenden Studenten spielen können. Und bei der Xbox war er dann sehr, sehr oft dieser Gegen. Und am zweiten Tag hat er gleich rausgekriegt, dass dort auch Halo installiert ist, dieses Ballerspiel. Das war dann überhaupt. Also ich habe dann sogar noch die Eltern angerufen und gemeint, ja, er spielt jetzt einen halben Tag Halo, vielleicht sollten sie ihren Sohn wieder abholen. Er hat sich sozusagen aus der Game Jam verabschiedet, aber es schaut so aus, als hat er eine gute Zeit gehabt.
Mhm. Ja, ich muss zugeben, also Halo, zumindest das 1er, was ich irgendwann mal gespielt habe, hat gewisse Suchtpotenzial.
Das sagen viele. Speziell, ja. Wenn du 9 Jahre alt bist und das zu Hause wahrscheinlich spielen darfst, wenn das Spiel erst ab 16
fängt. Ich weiß nicht, wie viele Versionen gibt es da inzwischen? 3., 4. irgendwie sowas, glaube ich.
Muss in dieser Richtung sein, aber frag mich nicht. Also
ich habe damals nur das 1er gespielt. Und ja, hat schon eine Weile Spaß gemacht. Aber okay, genug abgeschweift.
Okay, so viel zu Halo. Der andere junge Teilnehmer, der kann zwar ein bisschen programmieren, aber der hat so einen sehr eigenen Zeichenstil. Also der kann sehr schnell Pixelgrafiken machen, so im Retro-Minecraft-Look. Also so pixelige 2D-Grafik.
Pixel-Art.
Pixel-Art, ja, ist eigentlich ein Pixel-Artist.
Also im Prinzip so eine Art Spreitzeichner.
Spreitzeichner, genau, ja, und das kann er halt sehr gut. Und sie sind
früher dann, Limitierung war es jetzt Stilrichtung.
Genau, es ist jetzt Stilrichtung. Und er ist dann draufgekommen, dass die Game Jam voll ist mit Programmierern und eigentlich die Musiker und die Artists, die waren, wo ein extremes Christrum war und die jeder haben wollte. Und dadurch hat er dann sofort seine Marktposition ausgenutzt. Und seinen anderen Kollegen, der mit ihm mit war, hat er da, wo sie sich vorher monatelang ausgemacht haben, ja, da gehen wir dann auf die Game Jam und machen so gemeinsam ein Spiel, hat er dann sofort stehen gelassen, ne, weil er hat jetzt neue Freunde gehabt und er und der kleine Blender-Typ haben sich dann wirklich bei 2 Erwachsenen drangehängt, die sie sozusagen als Artists in ihre Gruppe aufgenommen haben und da haben sie dann für die Großen, ihre neuen Freunde, haben sie da sozusagen zugeliefert. Und waren natürlich sehr stolz.
Cool.
Und sie haben dann für einen anderen dritten Teilnehmer haben sie dann auch noch ein bisschen was gemacht.
Aber der war weißt du, was das Spiel, was war das für ein Spiel, wo sie da mitgehandelt haben?
Ja, kann ich da sagen, na, da, ja, eigentlich ein Jump and Jump and Destroy war das eigentlich, kann ich so sagen. Also es wurde mit Unity, also das war, muss ich auch Kompliment machen, das war eine Gruppe von zwei Programmierern und einer Musiker, die haben sozusagen meine zwei Studenten dann noch dazu geheuert, waren dann insgesamt fünfköpfig, und die haben mit der Unity Engine, haben die ein Spiel gemacht, sie wollten so ein Hüpfspiel machen, also wo du von Insel zu Insel hüpfst und die Inseln, auf die du hüpfst, versinken so langsam, also du bist gezwungen, hüpfen, ja. Und die Kinder haben die dann überredet, ja, sie wollen nicht so ein Ellipse als Hüpffigur, sondern sie wollen einen Roboter-Dinosaurier. Also wurde ein Roboter-Dinosaurier hergestellt, und das Spiel kann man sich auch anschauen. Das ist auf der Austria Game Jam bzw. Global Game Jam Seite raufgeladen, ist auch spielbar, sogar unter Linux. Und das ist jetzt so, du bist dieser Robosaurier, hast eine Flagge am Rücken, mit den Tasten 1 bis 4 kannst du die Flagge wechseln, also sind so mehrere Nationenflaggen. Und du musst immer auf eine von 5 Inseln um dich herum hüpfen. Wenn du zu lang dazu trödelst, gehst du unter, weil deine Insel so langsam versinkt. Und jede dieser Inseln, auf die du hüpfst, hat halt eine Flagge. Und spätestens dann, wenn du auf der Insel landest, musst du auf die Taste gedrückt haben, um diese Flagge auch am Robosaurier zu haben. Okay. Also wenn du mit der falschen Flagge auf einer Insel landest, dann hast du verloren. Oder wenn du zu lang rumtrödelst und nicht rechtzeitig bekupfst. Und genialerweise sind halt manche Inseln haben so Vulkane und manche haben so Städte, die du dann einstampfst, und manche haben so Schafe, die dann so ins Meer fliegen.
Ah, schön, also, so Comic-Humor.
Und das Ganze so mit einer super Melodie. Also das Spiel hat das gewisse Etwas. Du willst, obwohl du nicht gewinnen kannst, per Definition willst du weiterspielen.
Das ist ja, ich habe mich die letzten Tage auch wieder gefragt, was sich da mancher Sound Engineer in Anführungszeichen so bei seiner Arbeit gedacht hat.
Ja, naja, ist in so kurzer Zeit.
Was einfach nur Hintergrundstörgeräusche sind.
Ich stelle es mir schwer vor, jetzt gerade wo ich mich mit Sound beschäftige, bei einer Game Jam dann wirklich Sounds zu produzieren.
Na, da waren mehrere Sound-Ingenieure sozusagen, und die haben zum Teil sehr Beachtliches abgeliefert. Also manche Spiele haben wirklich von der Musik gelebt. Also da war so, die Melodie hat aus einem eher durchschnittlichen Spiel sowas gemacht.
Ja, dass du Flow, also es gab nicht nur Störgeräusche, sondern
waren da waren auch so richtig Hintergrundloops und so.
Hast du ein bisschen spitzeln können, womit die gearbeitet haben oder sowas, irgendwas
erkannt? Ich habe einen sogar interviewt, Typ, der hat, weiß es aber nicht mehr, ob der unter Linux gearbeitet hat. Ich werde versuchen, das Interview hinten am Podcast ranzutun. Okay. Das habe ich auch als MP3.
Na, das ist ja dann,
schon ich bilde mir ein, ich habe ihn gefragt, mit was er arbeitet. Es war irgendein Name, der mir nichts gesagt hat. Und ja, Klaus, irgendeine Frage? Oder? Ich rede so stundenlang weiter, wenn Sie mich nicht unterbrechen.
Ja, nein, schön
mal. Ja, mach nur, aber ich habe mal gerade überlegt, ob ich nicht vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Hamburg bin, mit dem Wächter der Turnhalle quasi, der ja Grafikdesign macht und auch an der Game Jam teilnimmt.
Dass du mit dem jammst?
Weniger mit ihm jammen, als vielleicht mal ein Interview in die Richtung ihm zu machen.
Ja, als Grafikkünstler sozusagen, also, das wäre super.
Weil ich vermute mal, der wird im nächsten Jahr auch wieder die Turnhalle bewachen.
Ja, voll, das ist interessant. Die grafische Kaste, glaube ich, überhaupt. Ich meine, es werden so viele Spiele produziert und jeder Webpage braucht irgendeinen Header und jeder Thema braucht irgendein Design. Das ist irgendwie heutzutage, kommt mir vor. Also ich wundere mich, wie viel Grafik überhaupt benötigt wird und produziert wird.
Also allein auf Game Jams wird unendlich Grafik benötigt und es ist wirklich es gibt am Anfang, also da wird eröffnet, dann wird von dieser Global Game Jam Seite das Thema vorgestellt. Das war diesmal What Do We Do Now? Und alle haben es gefragt, ja, und was ist das Thema? Aha, das ist das Thema.
Ah, das ist gut. Okay. Ja, schon anregend.
Und dann bilden sich halt so Gruppen, muss man so eine Idee entwickeln und die dann hat man eine Minute Zeit, die zu pitchen.
Also vorzutragen.
Und dann wird so ein Poster gemalt über diesen Pitch. Und mit dem geht man dann halt rund und sammelt so, wir brauchen einen Musiker, wir brauchen noch, und je nachdem, wie erfolgreich man da halt dann ist, hat man danach ein Team oder eben nicht.
Ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht dort war, weil sowas in einer Minute zu generieren, da wäre ich wohl etwas überfordert.
Das macht überhaupt nichts, es hat auch mehrere Einzeltypen gegeben. Die haben dann einfach ganz beinhart ihr eigenes Ding durchgezogen, ohne Gruppe.
Das weil geht auch. Zu einem derart nichtssagenden Thema würde mir in einer Minute wahrscheinlich nichts einfallen.
Nein, du hast schon eine längere Ideenfindungsphase, du hast nur eine Minute, es zu präsentieren, den anderen. Also der Pitch, also der Verkauf.
Was mit dem Bau ist ja ein super Motto. Ich finde, das hat schon so die Spielmechanik.
Ja. Ich kann nur jedem empfehlen, bei der nächsten Game Jam, also schaut so aus, als ist immer am Sonntag um 16 Uhr dann die Schlusspräsentation, wo die Games hergezeigt werden, da auf jeden Fall hinkommen, das ist freier Eintritt. Und da Sonntagabend waren da jetzt keinerlei Medienvertreter und so, das wurde irgendwie großflächig boykottiert oder ist untergegangen, aber einfach hingehen, weil das einfach ein sehr tolles Erlebnis ist, was die Leute wirklich an einem Wochenende aus dem Thema gemacht haben und zum Teil sehr beachtlich.
Wie viele Personen haben insgesamt so daran teilgenommen?
Und es war in meiner Schätzung, also es war im FH Technikum diesmal, weil eben dort auch diese Central Europe Game Konferenz war, und es waren meiner Schätzung nach so circa 60 Leute.
Okay.
Es gibt auch ein Interview mit, das habe ich auf Video mit einem von den Veranstaltern, der sagt da die Zahlen genauer. Und was dich interessieren wird, Klaus, es haben zwei Leute ein Text-Adventure gemacht.
Ah ja.
Der eine hat aber...
Das ist online?
Das eine müsste online sein, der andere war am Schluss nicht da, der ist krank geworden und der hat auch erzählt, er wollte erst was programmieren und dann ist er beim Programmieren draufgekommen, dass das eigentlich ein... Entschuldigung, das war, er wollte ein Text-Adventure programmieren und ist dann draufgekommen, er macht lieber ein Kartenspiel draus, so mit. Ohne Computer, nur so mit.
Aber das klingt auf jeden Fall interessant.
Aber es war so, er ist von der Text-Adventure-Richtung gekommen.
Und in welcher Sprache?
Das habe ich, vielleicht habe ich ihn gefragt, das weiß ich jetzt, habe ich mir nicht
also gemeldet. Nicht sie.
Ich habe an dich gedacht beim Interview, aber ich habe es mir nicht gemerkt, es war so viel los. Und was auch sehr für mich sehr interessant war, es hat eine Gruppe gegeben, die hat echt ein Boardgame gemacht, das habe ich auch nachher gespielt.
Okay.
Das Boardgame kann man sich, das ist auch alles Creative Commons lizenziert und auf der Austria bzw. Global Game Jam Seite zum Nachschauen kann man sich alles runterladen. Das ist ein sehr schönes Boardgame, weil ich habe es nach der Veranstaltung...
Das Sie als Computerspiel implementiert
haben, schön. Und ich hab auch mehrere so Fotos gemacht.
Ja, die Idee
gemacht.
Ist nicht neu. Nein, nicht.
Nein, aber du kannst also auch als Boardgame
auf eine Game Jam.
Ja, genau, ja, richtig. Also Game Jam ist in keinster Weise auf Computer zugeschnitten.
Also ich glaube, das war noch in den 90er, was die verrückteste Rallye der Welt oder so, was mal als Brettspiel realisiert haben und so weiter. Also auch völlig bescheuert eigentlich.
Warum
hat aber trotzdem mal eine Zeit lang gemacht, Spaß gemacht zu spielen.
Nice. Ja, dann versuche ich das zu am Ende zu bringen. Also es
immer lass der Zeit.
Ja. Also diese Boardgamer haben mir sehr imponiert, vor allem weil die waren so super ausgestattet. Also waren so 4 oder 5 Leute und die haben einen einzigen Tisch gehabt, der war nur voll mit Equipment, mit Buntstiften, kleinen Tupperware-Schachteln voll mit bunten Spielsteine-Klötzchen in allen Farben und Größen sortiert. Und so, die waren einfach Bastel super. Alles. Ja, das war der volle Bastel. Also das richtig Lust gehabt, nur mit den Steinchen da irgendwas zu legen. Und die haben so, bei den Programmierern sieht man ja am Anfang, siehst nur so einen Texteditor und dann siehst du schon die ersten Sprites herumfliegen und so. Und bei denen hat man eigentlich nie was gesehen. Die haben immer nur diskutiert und gespielt. Und nachher haben sie dann wirklich ein fertiges Spiel präsentiert und ich habe es halt auch gespielt. Ja, voll super. Ja, also wirklich ein extrem kooperatives Spiel, vielleicht kann ich nachher noch drüber erzählen. Mhm. Nur noch zu meinem dritten Schüler, der hat unter Python und Pygame ein Spiel gebaut, das so ähnlich war wie die Spiele, die er im Kurs schon gemacht hat, und das hat er dann präsentiert. Kurz vor der Präsentation hat er es aber den anderen, kleineren Schüler spielen lassen und der hat ihm dann, weil er immer vom Source Code aus startet, irgendwas in den Source Code reingeschrieben. Das heißt, das ist dann bei der Präsentation mehrmals abgestürzt. Ja, peinlich, ja. Ich als sein Lehrer bin versunken in einer Grube vor Scham, ja. Und er hat dann aber nach allen Präsentationen hat er nochmal aufgezeigt und gesagt, er möchte es noch einmal zeigen, weil er hat jetzt inzwischen den Bug gefixt. Und dann hat er es wirklich bugfrei hergezeigt, ja, mit großen Kabum-Effekt.
Das ist auch ein Lerneffekt, das er vorführt.
Also auch, du lernst einfach präsentieren. Und so. Alles war übrigens auf Englisch, die ganzen Präsentationen, weil recht viele also Nicht-Österreicher dabei waren, also aus diesen anderen europäischen Ländern, und ja, hat den Kindern anscheinend auch nichts gemacht.
Und daraus lernen wir, auf dem Original-Source-Code passt man einfach besser auf.
Ja, also ich habe auch nicht dran gedacht, dass wenn du deinen anderen Leuten dein Spiel spielen lässt, dass du vielleicht vorher den Source-Code kopieren solltest, wenn du immer beim Source-Code startest.
In der Hitze einer Game Jam.
Ja,
weil man macht ja und tut und ist irgendwo geistig ganz auf was anderes fixiert.
Das heißt ja ständig Deadlines, ne, bis wann du angemeldet sein musst.
Aber das ist ein Fehler, der passiert ja garantiert nur einmal.
Ich nehme auch an, dass der daraus gelernt hat. Aber schön, er hat auch dann erzählt, er hat dann, also wenn dann alle Leute sozusagen ihren Upload gemacht haben und vor der Präsentation, also wenn diese Deadlines da vorbei sind, dann werden es plötzlich alle sozial, vorher sind sie immer so, na lass mich, wir haben zu tun. Mhm. Und dann werden sie so sozial und wollen halt natürlich auch sehen, was die anderen gemacht haben, und geben sich dann her zum Probespielen und sind einfach neugierig, ne? Weil du unter einem ziemlichen Druck gearbeitet hast und dann magst.
Da bist du gelöst.
Dann bist du plötzlich gelöst, ne? Dann mehrere Leute dann auch sein Python-Spiel gespielt, also sein Zauberer schießt so Plasmakugeln und es gibt dann ein paar tausend Fragmente, die zerplatzen. Und dann hat er mir nachher gesagt, ja, ich habe positives Feedback bekommen. Also das ist ja auch schön, wenn du als 14-Jähriger von Erwachsenen gesagt kriegst, dass das cool ist, was du machst.
Ja,
ne?
Super.
Also für mich war es insofern ein Erfolg.
Auf jeden Fall.
Und ja, einfach die Games anschauen auf der auf der Global Game Jam Org Seite, beziehungsweise Austria Game Jam Seite, da müsste ein Uplink sein. Und ich habe sehr fleißig gefilmt mit dem Klaus seiner Kamera und viele Interviews gemacht. Also ich hoffe, ich schaffe es, so einen Austria Game Jam The Movie zusammenzuschneiden, sobald ich mit einem Filmschneideprogramm zurechtkomme und dann Zeit habe dafür.
Die einfachste Methode dürfte sein, es einfach mit Kino zusammenzusetzen und braucht halt ein bisschen Festplattenspeicher, weil du es in DV konvertieren musst.
Ich werde mich mal
aber beschäftigen. Aber das ist relativ idiotensicher. Und Ton hast du, glaube ich, bei den wenigsten dabei, hast du gesagt, oder?
Nein, ich habe immer den Ton mit aufgenommen und manchmal auch noch einmal extra mit dem Mikrofon. Ja. Also ich werde einfach sehen, was rauskommt. Irgendwas werde ich schon zusammenbringen.
Nee, aber das sollte schon funktionieren.
Und von einem Spiel möchte ich jetzt nur stellvertretend erzählen, weil es für mich den stärksten Eindruck gemacht hat, was man aus dem Thema machen können kann. Also aus diesem What Do We Do Now Thema. Und die meisten waren halt so Spiele in der Art, wo du als Spieler nicht richtig alles siehst, also wo dein Blickfeld eingeschränkt ist oder wo du die Spielmechanik nicht sofort kapierst und irgendwie so erraten musst, worum es überhaupt geht. Also es wurde mit dieser Verwirrung und
wie so gesagt, gespielt. Das Motto bringt einen schon auf den auch in diese Richtung.
Ja, also das war sehr populär und eine Gruppe hat einen komplett anderen Ansatz gehabt und zwar meiner Meinung nach genial. Also Szenario ist, ein riesiger Mond stürzt auf die Erde.
Okay.
Und man merkt, er schlägt sehr bald ein, what do we do now? Und der Avatar, also der Spieler, ist so eine Art Pferd oder Priester oder auf jeden Fall so ein Maxal mit einem Pferdekopf.
Okay.
In so einem Pixie-Retro-Grafik-Look.
Ein Pferdepriester
und rennt so rum, so links, rechts auf so einer Art Ebene und da rennen auch so lauter sehr seltsame Gestalten rum, also so Rollstuhlfahrerin, Omi und ein sehr seltsames Kind also, und die rennen alle in Panik schreiend herum, weil da Mond runterstürzt. Ne? Mhm. Und was macht der kluge Pferdepriester? Er opfert Leute, um den Mond zu besänftigen. Du hast drei so Opferstellen gehabt, eine böse Grube ganz tief und eine so Stachelgrube und eine so eine Flamme. Und da kann er halt so Leute, die so hysterisch herumlaufen, nehmen in 2D-Grafik und dann in eine so eine Opferstelle werfen. Wenn er es aber zu früh oder zu spät wirft, dann trifft er nicht genau und die rennen nachher weiter hysterisch herum. Also es war einfach vom Zuschauen schon sehr, sehr mitfühlsam. Und damit es schwerer wird, wird der Mond wirklich immer finsterer und blutiger und man sieht schon so die Krater und er ist so groß wie der 2/3 vom Bildschirm und stürzt so runter und hast auch so einen Countdown, wann er einschlägt. Und wenn du jetzt aber richtig opferst, weil du kriegst oben so ein Symbol, wen du in welcher Grube als nächstes opfern sollst, dann wird der Countdown rückgesetzt und auch wirklich der Mond geht wieder ein paar Millimeter hinauf. Also wenn du sehr schnell, sehr gut opferst, hast du Chance, den Weltuntergang herunterzusehen. Und das war einfach so von der Pixie-Look, Retro-Look und ein brutales Thema und absolut absurd, war einfach total.
Kommt
ja
immer großen Fanatiker von.
Ja, also es war einfach schwarzer Humor, den du so nicht zu kaufen kriegst in irgendeinem App-Store. Das war einfach so. Kriegst du nur auf Game Jams wahrscheinlich zu sehen, sowas. Ja, haben sich halt Freaks ausgetobt und allein deshalb kann ich schon sehr empfehlen.
Mhm. Du sagst, wenn das weltweit stattfindet, gibt es dann auch einen weltweiten Gewinner oder ist das dann immer lokale Gewinner?
Ja, also du kannst, glaube ich, dich auch so einloggen auf dieser Global Game Jam Seite und dort so Ratings abgeben und einfach irgendwelche Spiele austesten und ab- und downvoten und ich nehme an, da gibt es dann auch irgendwann eine komplette Rangliste. Was es lokal ist gegeben hat bei der Veranstaltung war ein Grafiker, der hat mehrere Marmeladegläser von einem Bekannten gespendet, also Jam.
Mhm, ah, die Jam, ja genau.
Jam, ja. Und dann
die Türe bitte, ja. Wir wollen ja da schon EU-spezifisch und korrekt sein.
Aber ein Statement für die Statement für die deutsche Sprache, das ist kein guter Satz, gell? Ja, und der hat dann also einfach so irgendwelche Preiskategorien erfunden für den meisten Wahrheitsgehalt oder das Most True Game und, und dann halt feierlich so ein Glas Marmelade überreicht. Das war halt ein Spaß. Und irgendeine andere Gruppe, die waren glaube ich so eine Firma, die haben dann auch, ja genau, die haben $1 Trillion gespendet, allerdings Zimbabwe-Dollars. Also
Und
von Zimbabwe, dieses afrikanische Land mit der Hyperinflation, das Nachbarland von Südafrika.
Okay.
Die haben auch Dollars. Und hast halt eine
Trillion bekommen.
Hast du eine Trillion bekommen, aber.
Nein, also die Inflation in Zimbabwe ist mir nicht geläufig.
Die ist schon seit längerem sehr hoch. Ne? Und dann wurde halt das total überreicht. Und eigentlich
so
kann.
Lira früher.
Ja, und eigentlich kann jeder, der sich jetzt berufen führt, einen Kuchen backen oder irgendwann einen Preis mischen und dass sich dann auf die Bühne stellen und sagen, und ich spende den Gregor Pott Biertaucher-Preis für das biertaucherigste Game an. Und ja, so. Also das trägt durchaus der Stimmung bei.
Also es ist nicht so starr, das Konzept, dass man da irgendwie so frontal hat, sondern man kann da einfach auch sich einbringen.
Cool. Absolut, ja. Ja, das klingt ja... Ja, und sonst kann ich nur sagen, mir hat es sehr gefallen. Ich war genug gestresst, obwohl ich eigentlich nicht programmiert habe. Also nur ein bisschen meinen Schülern geholfen und halt gefilmt und so. Aber ja, war die ganze
Zeit stressig. Haben sich die Leute irgendwie...
Also nein, ich habe mich nicht an alle...
Erfahrungen gesammelt.
Also ich war auch manchmal da einfach zu müde. Dann wollte ich selber gar nicht. Ne?
Aber ist immer das Problem, aufnehmen oder selber teilnehmen. So.
Ja, ja, obwohl ich jetzt nicht speziell teilgenommen habe. Es war halt immer was zu tun. Irgendein Kind irgendwie versorgen oder beim Programmieren was helfen oder so. Und ich habe halt gemerkt, mit den Leuten, mit denen ich im selben Raum war die ganze Zeit, habe ich mich irgendwie durch Osmose mehr angefreundet, weil ich halt stärker bei denen war und die dann halt mehr interviewt. Mhm. Und im Nachbarraum bin ich zwar immer wieder rüber und habe dort die Kamera aufgebaut auf dem Stativ und so einen Schwenk gemacht, aber die waren halt alle sehr am Arbeiten gewesen und ich wollte jetzt auch nicht so deppert so hingehen oder von hinten über die Schulter schauen, was macht denn da, kann ich den jetzt interviewen, weil du merkst so gefühlsmäßig, ob jemand Zeit hat oder nicht.
Genau, du bist doch nicht störend eingreifen.
Genau, und ich habe mich halt auf die Leute konzentriert, die jetzt halt demonstrativ so ausgeschaut haben, als haben sie jetzt Zeit und sind jetzt auf Sozial und plaudern und habe halt dann eher die interviewt.
Ja. Ja, da bin ich mal sehr gespannt auf die Videos.
Ja, also das Rohmaterial, wenn du mal einen guten Tipp gibst, ich würde gerne das ganze ungeschnittene Rohmaterial auch irgendwo rauf pushen und jeder soll sich da sein eigenes Video zusammenschneiden, weil ich habe mehrere Stunden,
Film, aber
ich habe circa 6 Stunden Rohmaterial, also ich werde 5 Minuten davon verwenden.
Lass mich es mal so formulieren, die Idee ist gut, ich würde es aber nicht tun, weil allein die Datenmenge schon viel zu hoch ist.
Ja, vielleicht gibt es da hinterher sowas wie ein Repository, aber für Kulturschaffende. Auf YouTube so einfach alles bedient euch.
Aus,
keine Ahnung, wie ich das mache.
Nein, YouTube ist böse.
Alles ist böse.
Nein, gehört zu
Offline Google, ganz ist das einzige Gute. Offline mit dem Holzhammer.
Keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich gebe ich
es nicht. Offline verstehen zumindest Politiker auch.
Okay, ja. Also soweit mein Bericht zur Austria Game Jam und ich kann nur sehr empfehlen, hinzugehen, wenn man es nicht schafft, Ticket zu kriegen, zumindest entweder ans Public Viewing am Samstag kommen oder wesentlich empfehlenswerter am Sonntag auf die Schlusspräsentation kommen, die ist auf jeden Fall immer offen zugänglich.
So, als dumme Zwischenfrage, gibt es überhaupt das Statement, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet? Oder?
Ja, es gibt eine Absichtserklärung.
Okay,
also die Typen, die es gemacht haben, wollten das wieder machen. Was ich so rausgehört habe, wollen sie es nächstes Mal nicht auf der FH Technikum machen und auch nicht mit der Central Europe Gen-Konferenz zusammen, sondern wollen halt wieder eine andere Location suchen.
Also es wird noch chaotischer wie dieses Mal.
Ich glaube eher, dass sogar wieder ein bisschen besser funktionieren wird mit der Anmeldung, weil sozusagen wirklich sich nur die Leute anmelden, die auf die Game Jam wollen und nicht die von der Konferenz kommen. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung.
Ich war schon fast so weit, mich in Graz anzumelden, aber da haben wir dann auch irgendwie runterfahren und noch ein Bett suchen. Das wird dann vielleicht.
Aber wie gesagt, einfach im Wohnzimmer oder beim Gary Benutzer Presse eine eigene Game Jam ausrufen, also wo auch immer.
Das wäre das wird man schon machen.
Aber er wird sich freuen.
Ja, aber wirklich. Also du brauchst nicht viel dazu, einen Raum mit Strom und Internet vielleicht. Ne?
Ja, Internet ist hier dann das Problem.
Das musst du halt
aber checken. Ne? Also kann man schon machen, aber wie du es jetzt beschrieben hast.
Das es ist einfach das Leute Soziale,
auf, genau,
das
richtig.
Ist extrem lustig.
Stelle ich mir vor, dass das...
Und was jetzt professionell dazu kommt, natürlich sind die meisten so um die in ihren 20ern, die dort sind. Und sind entweder im Fertigstudieren oder so. Und manche liebäugeln dann doch mit einem Job in der Game-Branche oder wenigstens einem Nebenjob in der Richtung. Und es ist natürlich toll, weil auf einer Game Jam, die österreichische Game-Szene ist ja sehr klein, hast dann, wenn du einmal auf der Game Jam war, hast nicht nur die Leute gesehen, auf die es ankommt, sondern mit denen vielleicht sogar in einem Team gearbeitet oder kannst einfach, hast ganz andere Einblicke. Was auch sonst zum Erwähnen ist, es hat zum Beispiel der Chris von, der hat eine Engine, die heißt V-Play Engine und der hat zum Beispiel jedem Game Jammer angeboten, einen Lizenzkey im Wert von 250 Euro für ein Jahr, einfach dafür, dass du an der Game Jam teilnimmst. Also du kriegst durchaus die ganzen Entwicklungstool. Microsoft war natürlich dort und hat irgendwelche Surface, Microsoft Surface APIs oder so Schlüssel verteilt.
Ja, also du hast in den letzten Jahren immer wieder, dass die Microsoft auch auf den Linux sagen lassen.
Es ist natürlich ein Magnet jetzt für Leute, die irgendwie mit der Industrie was zu tun haben wollen.
Na klar, du, und jetzt gerade, wo in den letzten Jahren gerade die Independence-Szene zumindest immer groß in der Presse auch, also oft in der Presse groß besprochen wird und sich da auch so eine, ist ja auch witzig, dass es wie bei der Musik jetzt auch so eine Independence-betitelte Szene gibt, ist das ja auch spannend für gerade auch die großen Spieler wie Xbox, Microsoft und PlayStation, Sony, die kümmern sich um ihre kleinen Schrebergärten dann natürlich auch.
Weil du Presse ansprichst, ich habe die Anna Masona getroffen.
Ah, super.
Die 1 Und sie hat einen Schüler von mir interviewt, aber ich war gerade nicht dabei. Also ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was der da verbrochen hat in dem Interview. Bin sehr gespannt drauf.
Er war sicher perfekt. Du wirst ihn perfekt vorbereitet haben. Gibt überhaupt keinen Spaß.
Also ich mal die letzten 3 Monate habe ich meine Schüler versucht zu dressieren, dass sie die Hand geben und grüßen, wenn sie ihn sehen. Schon da scheitere ich ein bisschen. Also keine Ahnung, was er gesagt hat. Und was mir ein bisschen imponiert hat, am Sonntag war eigentlich 0 Medienvertreter da, aber es ist einer gekommen und der hat dann erzählt, er ist von Red Bull. Und Red Bull will jetzt, hat jetzt irgendwie so die Gaming-Szene für sich entdeckt und will da auch irgendwie berichten und wollen monatlich einen Schwerpunkt machen. Aber ich meine, der war überhaupt da und alle anderen waren nicht da. Also,
das ist aber keine uninteressante Information.
Ja. Gibt's da irgendwie schon was Greifbares? Also existiert das Projekt schon?
Das dürfte schon existieren. Nein. Er hat mir erzählt, er hat keine Zeitschrift von Red Bull, aber sie haben so einen Webseitenbereich, wo es um GEMA geht. Und da war er, also der dort war, hat gesagt, er ist auch persönlich verantwortlich dafür und versucht das jetzt halt zu pushen und einmal im Monat.
Jetzt, wo du es nämlich erwähnst, ist es gar nicht unlogisch aus der Rolle der Perspektive von Red Bull da
auch. Für Extremsportarten.
Ja, E-Sport. Naja, sie brauchen was Neues.
Ja, also ja, genau. Und sie machen so schon jetzt relativ viel mit Medien, also sie haben ja dieses gesamte Servus-TV und auch diverse App-Programme, sie machen ein bisschen was mit Musik und diese Szene. Also da ist, wird das gut in ihr Portfolio mittlerweile reinpassen, also ich kann mir da gut vorstellen. Das ist interessant, dass sie da, dass man da schon was...
Zumindest testweise mal und mal schauen, wie was das abwirft und wie die Resonanz ist. Aber wenn du da einen Link dazu findest... Wäre sicher nicht schlecht.
Müsste ich finden, ja.
Spannend.
Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie rauskommt. Ich habe das sehr empfohlen und besuchenswert gefunden.
Ja, das ist eh. Es ist ja auch ein wiederkehrendes Thema irgendwie. Du bist die letzten Jahre auch immer gegangen und das war nicht immer positive Berichte.
Ja, wird Zeit, dass wir als Biertaucher auf die Game Jam gehen. Du warst ja auch mal Game-Entwickler, ne?
Ich war vor am C14. Ja. Ich war aber kein, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil ansonsten, ich habe nur die Grafik gemacht.
Ist ja wurscht, dann bist du ja noch begehrter.
Ich habe nicht die Grafik eigentlich gemacht,
um so das 1:1 zu schränken.
Es gab damals am C64er einen, das war immer auf der Markt und Technik, gab es die C64er Zeitschrift.
Genau, ja.
Und auf der letzten Seite gab es eine Firma, die hat sich genannt Scantronic, ja, und die hat ganz spezielle Hardware gebaut, so wie zum Beispiel ein Modul, das du einsteckst und du kannst das Grafik bearbeiten. Und in diesem Portfolio gab es damals auch einen Handyscanner und das war für mich Science Fiction. Ich habe das Ding gesehen und ich wusste, ich brauche auch einen Handyscanner. Und tatsächlich sind die Grafiken dann so entstanden, dass ich die aus einem deutschen Sagenbuch rausgescannt habe. Also ganz unehrenvoll. Zur Ehrenrettung muss ich sagen, die Ästhetik von diesen Grafiken, wenn ich sie mir heute anschaue, hatte trotzdem irgendwas was Besonderes.
Du hast geschmackvoll gestohlen.
Nein, weil ich, wir haben das im High-Res-Modus gefahren. Also es gab Multicolor-Modus, das war ein Pixel sind 2 Pixel. Und am C64er gab es High-Res. Und das High-Res hatte eben den Nachteil, du hattest zwar die doppelte Auflösung, das heißt die Pixel waren super fein, aber den Hintergrund konntest du immer nur eine gesamte Cursor-Taste anfärbeln.
Ja, so ein 8x8 Fältchen, ja.
Also wirklich groß. Und das so habe ich das nämlich natürlich durchgeschummelt, indem ich diese Cursor-Sachen angefärbelt habe mit den Hintergrundfarben. Und die sind natürlich rausgestanden, schaut nicht schön aus. Und dann habe ich die schwarzen Linien von diesem Sagenbuch und eingescannten Motiven immer so drumherum gemalt, damit man diese Ecken nicht sieht. Ja. Und wenn man sich jetzt die Screenshots im Internet anschaut, ist das ganz wichtig, ganz witzig, weil ich habe manchmal geschummelt. Weil manchmal am Fernseher war ja die Auflösung alles relativ schwammig und da konnte man ein bisschen schummeln. Also so dunkelblau und nur so ein Pixel rausstellen, das war ja eigentlich wurscht. Ja. Aber wenn man sich jetzt natürlich anschaut, sieht man jede Sünde, die ich damals begangen habe.
Aber du, heute als Grafiker wärst du ja super beliebt.
Also ja,
du hast dich so richtig so umwerben lassen von den
Teams. Das hat schon einen Grund gehabt, warum ich damals eingescannt habe. Ich bin grafisch wirklich sehr untalentiert irgendwie. Also mir macht es zwar Spaß, also so im GIMP für Webseiten irgendwie so Sachen kurz so hinzupfuschen oder mir dann auch so, es darf nicht zu lang sein, aber so 10-stufige Tutorials anzuschauen, wo man so einen für Webseiten ist ja immer das Gleiche.
Wie mache ich einen runden Klickbutton?
Ja, genau, einen Schatten da, weißt du, solche Sachen. Ja. Also das mache ich schon gern, aber so wirklich grafisch dann nicht wirklich.
Das habe ich im 2000er Jahr noch in Handarbeit gemacht, wo alle schon eben mit ihren super tollen Tools gearbeitet haben und das war mir einfach immer zu blöd. Ich habe das damals noch sauber in HTML programmiert.
Okay, oder Grafik auch, oder was?
Also die Buttons und so weiter.
Ah ja, genau, richtig.
Also eigentlich HTML, bei HTML war es ja eigentlich nicht.
Ja. Und ist ja halt so, ich meine, also gerade die Buttons sind halt so ein Beispiel, da kann man ja
also heutzutage... Also eine Zeit vor CSS.
Ja, wobei CSS ja
da
auch so eine
Geschichte ist. Da war die Welt noch in Ordnung.
Damals. Das hat sich mittlerweile im letzten, also ich mache ja immer wieder so WordPress und vorher habe ich Joomla gemacht und halt, mir ist es ja egal, ich bin ein bisschen zum CMS-Agnostiker geworden. Aber früher habe ich noch irgendwie so Leuten empfohlen, sucht euch irgendwie so ein Template aus, ja, und denkt euch alles weg und dann kann ich euch das schon so mit CSS hinbasteln, so wie ihr es wollt, ja. Und davon bin ich aber abgekommen mittlerweile. Es ist so viel Zauberfu und die ganzen WordPress-Hacks. Es kostet ja nicht viel. Ich sage, Leute, investiert lieber mal so 20 Euro. Das ist so und ein gratis Thema. Und da kriegt ihr ein gratis hin. Und daran ändert es ja mal prinzipiell gar nichts.
Nee, ich denke ganz brutal, um es nach meiner Meinung auf 3-4 Sätze zusammenzufassen. Das HTML hat sich einfach selber überlebt. Es gehört ein komplett neues System hier.
Ja.
Allein schon die Tatsache, dass ich im HTML einfach nur 3 Schriftarten zur Verfügung habe und die muss dann der User auch noch selber haben. Also außer ich will jetzt das unbedingt mit Google umgehen und so weiter, weil ich zu faul bin, den ganzen Scheiß auf dem eigenen Server zu speichern, weil das ist es ja im Normalfall. Mhm. Also von rein vom HTML her hast halt einfach nur eine Schrift und 2 Alternativen dazu, falls die nicht da ist. Also in Summe 3 und das war's.
Ja, und es ist ja wirklich auch die letzte Zeit, das HTML wird ja eh auch immer magerer.
Es hat ja,
man schiebt ja eh alles ins CSS.
Ja, es hat ja in den 90er gut funktioniert. Nur es gehört einfach irgendwo, es gehören nochmal alte Zöpfe abgeschnitten und es gehört einfach mal grundlegend was Neues gemacht.
Stimmt, ja.
Weil es ist immer so, es weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln und im Prinzip ist nichts weiter wie einfach den gleichen alten Mist immer weiter vor sich herschieben, ohne eine richtige Lösung zu finden.
Also du meinst, in HTML5 wird uns auch nicht die Lösung bringen, oder?
Die HTML5 hat ein paar interessante Sachen, aber gerade eben in dem Bereich, also wirklich die Basics, tut sie überhaupt nichts. Ich meine, ja gut, du hast die schönen Embedded-Geschichten mit Videos, mit die ganzen Steuerleisten und so weiter. Ja, feine Sache. Ist auch dringend notwendig. Also nichts gegen HTML5, weil damit wird man zum großen Teil endlich mal dieses schwachsinnige Flash los.
Ja.
Sorry, muss ich jetzt mal ganz so brutal sagen.
Ja,
aber
es
ist einfach nicht die Lösung. Es gehört einfach, das Internet in dieser Form gehört einfach grundlegend neu irgendwo konzipiert. Es hat sich einfach selber überlebt, es geht so nicht mehr.
Es geht wirklich, es ist teilweise stößt man wirklich an den Grenzen, weil dieses Konstrukt zwischen HTML und CSS und das verschiedene CSS-Files.
Entschuldigung, was macht der durchschnittlich faule Programmierer? Er holt sich die Google APIs und Google Fonts und was nicht alles.
Ja, genau, so Außenreferenzierung.
Es ist ja so ein Riesenproblem, die Schriftart, die man dann wirklich verwendet, auf dem eigenen Server zu legen.
Ja,
also, sei es mal böse, das kapiere ich nicht. Warum man das unbedingt über Google machen muss?
Ja,
weil, ganz ehrlich, wie viel Speicher belegt eine Schriftart auf dem Server? und wie viel Traffic verursacht das? Also, nee, begreife ich nicht.
Ja, mit den Embedded-Schriften auf Google, ja, stimmt. Aber ja.
Dann nimmst,
stimme ich dazu,
nimmst dass es notwendig ist,
sich da eine Abhängigkeit
zu schaffen. Beispielsweise Zekton, nur weil es mir gerade mal so einfällt, aber ich meine, freie Schriftarten gibt es mehr als genug. Mhm. Also eigentlich für jeden Geschmack war es dabei. Warum muss ich mir da unbedingt an Google binden?
Ja, fand ich auch immer unsympathisch. Also dieses Embedden über Google API, also das, ja, wie gesagt, also
dieses. Nee, wie gesagt, es ist einfach kein Aufwand. Ich lege es auf meinen eigenen Server, rufe das Ding ab, fertig.
Ja, es ist wirklich nicht mehr als eine Pfadangabe und fertig ist das Ding. Das stimmt. Ein wahrer Einwand. Themenwechsel oder irgendwie?
Themenwechsel?
Ja,
machen wir
noch
ein Buch und dann
machen wir mal einen Themenwechsel zum Resetten mal irgendwie. Ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe über die letzten 1,5 Jahre mir Hardware und Software zusammengespart.
Und?
Das hat ja begonnen mit meinem Mini-Rechner, also alte Bierdorfer-Hörer werden das hier noch haben wissen. Ich habe mir so eine kleine NUC gekauft, da ist gar nicht viel drinnen, da ist eine SSD, 8 GB RAM und ein Dual-Core-Prozessor i5, glaube ich, Generation. Also relativ schwachbrüstig, also die Grafikkarte gibt auch nicht viel her. Ich habe es mir fürs Arbeiten gekauft. Also eigentlich habe ich gedacht, ich mache ganz viele Webprojekte und so.
Ja, ja.
Und habe mir dann nochmal Steam installiert.
Ja, ja, ja.
Die ersten drei, vier Jahre habe ich einmal gespielt und da erstaunt, wie viele Linux-Spiele es gibt. Also, wieder mal sagen,
hurra.
Mein zweiter Schritt, der hat von gar nicht so langer Zeit erst stattgefunden. Da habe ich mir nämlich direkt nach Silvester eine Software gekauft. Und ich habe schon in den ersten beiden, in der ersten Bierdorfer-Folge darüber erzählt, ich habe mich schon mal mit Sound unter Linux auseinandergesetzt. Und ich bastel gerne ein bisschen Musik.
Ja.
Ganz harmlos, auch nichts Kompliziertes. Am liebsten würde ich Hip-Hop mit lustigen Samples
dann
machen.
Dann wärst du ja noch besser begehrt auf Game Jams.
Hast du schon gemeint? Ja, ja, es ist auch wirklich total interessant. Aber da muss ich noch ein bisschen. Ja. Ich bin noch im Bastelstadion. Mhm. Und die Aufgabe war, ich wollte Musik zusammen mit einem Freund machen, der... aus meiner Perspektive muss man natürlich in Klammer leider dazu sagen, unter Mac OS X arbeiten. Das heißt, es müssen am besten eine Software, eine Soundsoftware, die unter Mac und unter Linux läuft. Ja? Und das schränkt das Feld schon ziemlich ein. Was haben wir denn für Software? Ich kenne den Überblick nicht, ich bin kein Soundprofi, aber es gibt so Sachen, zum Beispiel das Logic ist so eine Software, die gibt's wohl ausschließlich, kommt von Apple, für Apple natürlich, das GarageBand für so eher Hobbymusiker oder auch so Bands, das einfachere Programm. Was haben wir uns noch angeschaut? Reaper wird sehr gerne als Soundsoftware verwendet. Gibt's nur für Windows, war sehr enttäuschend. Und ich habe damals, wie wir darüber gesprochen haben, sehr viele Linux-freie native Software angesehen. Eines davon, worin ich echt so ein paar Takte nur gebastelt habe, was mir aber relativ sympathisch war, hat LMMS geheißen, Linux Multimedia System. War damals aber noch in einer Version 0.4. Das heißt, es war der Anspruch, also wie ich damals vor 10 Jahren gebastelt habe, war ich noch leider Windows-User und habe dort eine Software verwendet, die Fruity Loops geheißen hat. Die heißt heute, glaube ich, Fruity Studio oder Fruity Loops Studio oder so. Gibt's noch immer nur unter Windows. Also wenn man Cross-Plattform geht, gibt's schon sehr wenig. Wenn man unter Linux gibt, gibt's eigentlich sehr viel. Aber man muss dazu sagen, man ist da auch ein bisschen im Bastel und damit sich auseinandersetzt zwar.
Und was möchtest du jetzt sagen? Also welche Software hast du jetzt
letztendlich gemacht? Da ist noch ein langer Weg dahin. Ist da jetzt schon?
Ich habe nur den Faden irgendwo verloren.
Okay, verstehe. Ich habe jetzt nur ein bisschen den Rundumschau gemacht, was es da unter Linux gibt. Weil unter Linux gibt es zum Beispiel auch eine sehr alte, eingestammte Software namens Adur.
Ja.
Adur. Gibt schon ganz lange eine Audio Station und die ist auch gut. Irgendwie haben alt eingesessen, aber wie gesagt auch, ich glaube, da kennt sogar Linux was. Aber die habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich brauche es halt irgendwie so einfach benutzerfreundlich. Und ich bin dann auf eine Software gekommen, die mir empfohlen worden ist. Da kann man sich eine Demo-Version runterladen, die den vollen Funktionsumfang besitzt, aber man kann die Musik, die man macht, drin nicht abspeichern. Und diese ich bin ja immer auf der legalen Seite, ich bootlege mich selber doch nicht. Nennt sich Bitwig und kommt. Bitwig, ja. Kommt aus einem Softwarestudio aus Berlin und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, sie möchten so ein bisschen eine große Software, die es noch gibt, heißt Ableton und die möchten so eine Herausforderung für dieses Ableton Live sein. Ja.
Okay.
Und das, was mir erzählt wurde davon, ist, dass dieses Bitwig sich auch sehr stark vom User Interface an diesem Ableton Live orientiert. Gut, ich habe mir diese Software nicht sofort gekauft, weil ich wollte es auch mal, wenn ich selber ja nicht beurteilen kann. Sie war mir jetzt vom Anschauen sympathisch, aber was weiß ich schon. Habe ich mich mit einem befreundeten Musiker irgendwie zusammengesetzt und der hat sich das durchgeklickt und hat sich die Software angeschaut und hat mir dann was festgegeben, ja, damit kann man arbeiten. Und das Gute daran ist, das klingt jetzt zwar teuer, aber sie kostet so für reguläre Leute 300 Euro und für Studenten 200 Euro. Mhm. Aber wenn man unter Soundsoftware sucht, dann geht das von 700 Euro aufwärts und dann noch ganz, ganz viel weiter.
Also bist du noch
es
Student,
ist relativ dingy. Also ich könnte mit einem Studententarif holen, habe ich allerdings nicht gemacht. Es gab jetzt ein Angebot, wo du es statt 300 Euro um 260 bekommen hast. Das war für mich jetzt irgendwie in Ordnung. Und ja, genau, was ich erzählen wollte, das Problem bei vielen anderen, wie bei Reaper oder bei anderen Soundprogrammen, da kannst du das Programm kaufen, ja, aber da ist ja noch nichts drinnen, weil du brauchst für seine Soundsoftware brauchst du Samples einerseits und zweitens emulierte Synthesizer, Drummaschinen.
Okay. Das musst du schon alles nachkaufen.
Heutzutage Soundproduktion, von meinem Laienstatus aus sagen, da wird halt diese ganzen Instrumente, weil es ja Synthesizer sind, bietet sich das an, wird das in der Software simuliert und du nimmst dazu, damit du ein bisschen nicht nur am Keyboard rumklickst und damit das Ganze ein bisschen dynamischer wird, praktischerweise vielleicht ein kleines MIDI-Keyboard dazu. Mhm. Und das MIDI-Keyboard, das schickt aber jetzt, macht selber gar keine Sounds, sie schickt eben immer nur über das MIDI-Protokoll, weiß ich nicht, Ton und Länge. Genau, Länge, Anschlagstärke. Und auf jede
Taste legst du dann eigentlich einen Sound, der dann abgespielt wird?
Also auf jede Taste ist, dazu komme ich noch, komme ich noch später, aber prinzipiell ist es so, dummes Eingabegerät und die Software macht die emulierte Instrumente und dann kommt der Ton raus über einen Soundserver. Ja. Und ja, ich habe diese Software installiert und habe da mal ohne MIDI-Keyboard rumgetan und habe gesehen, gut, das funktioniert auch mit der kleinen NUC, auch mit einem Dual-Core-Prozessor, also diese Software verhält sich auch gut. Die gibt es jetzt ausschließlich für die Distro Ubuntu, wobei ich jetzt mal darauf tippen würde, dass sie unter jedem depassierten System vielleicht sich ganz gut aufführen könnte. Das weiß ich.
Also Source Code dafür.
Das ist eine proprietäre Software, dafür gibt es keinen Source Code. Das ist kommerziell, das kaufst du, das ist zu. Das ist zu.
Kaufe ich nicht, weil wenn ich dabei zu Ubuntu gezwungen werde, indiskutabel.
Kommt drauf an, wie gesagt, man müsste mal ausprobieren. Das ist ein Depp-Paket, ich könnte mir gut vorstellen, du eine Wald- und Wiesen-Alt-Debian-Installation nimmst, die halt, da hat ja auch das Pulse Audio als Soundserver drauf, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Das schaut mir
so
sehr
autark aus. Mit denen du Debian-RPM umwandeln kannst und
ja, das hingegen, ja genau, das könnte man auch, aber da klingt, glaube ich, der Weg schon relativ, das ist steinig.
Du meinst Alien.
Ja, genau.
Aber das funktioniert bei kleineren Programmen. Bei komplexeren Sachen muss das wohl mehr oder minder auf der Strecke bleiben.
Okay, auf jeden Fall. Du hast es gekauft?
Ich habe es gekauft. Ich war dann am Anfang zufrieden und natürlich dann wieder unzufrieden, weil Melodien mit dem Tastatur-Keyboard...
Das heißt, du musstest auch ein MIDI-Keyboard kaufen.
Richtig. Das ist ja immer auch das Lustige an der Soundproduktion. Jeder sagt, ach, heutzutage Soundproduktion. Ja, so günstig. Man kann ja sofort
anfangen. Also, du gibst schon
ich bin ja schon mit dem Minicomputer und der Software bin ich ja schon bei mal 600 Euro kosten. Bei MIDI-Keyboard, die fangen ab 49 Euro, kriegst du MIDI-Keyboards. Mhm. Die sind aber ganz klein, die haben nur 25 Tasten. Das heißt, das ist wie groß, das ist wirklich nur so, weiß ich nicht, 40 cm
Kinderzulung. Ich denke, man sollte durchaus ein Full-Size-Keyboard nehmen und kein MIDI-Keyboard.
Ja, sollte, hätte, wollte, aber was die Realität und meine Geldrealität fortschreitet, okay, spielt sie nicht.
Das ist einfach genau das Gleiche wie hier bei meinem Netbook, wo einfach die Tasten zu eng zusammenstehen.
Ja, genau. Aber also, für meine einfachen Melodien reicht's.
Aber es gibt einen Standard, es ist gar nicht so schwer, sich da dran zu halten. Und ja, klar, dieser MIDI-Standard, der war schon vor 15, 20 Jahren eine Diskussion. Ich war damals schon dagegen, bin es heute immer noch.
Gegen MIDI, aber es wird schwierig.
Ja. Nicht gegen einen MIDI-Standard als technisches, sondern den Tastenabstand. Da gibt es ja diese MIDI-Size.
So meinst du das, ja.
Ja, und diesen Abstand überhaupt zu verwenden, da war ich damals schon dagegen.
Okay. Hast du dich auch mit Musik auseinandergesetzt? Bitte? Machst du Musik? Oder?
Ich war früher mal am Mischpult bei einer kleinen Band.
Ah, schön.
Und ja, irgendwann mit Tinnitus aufgehört.
Aua. War das eine Heavy-Metal-Band, oder?
Nee, das nicht. Aber ich habe halt dann gerade noch die Kurve gekriegt. Also ich habe es noch ganz gut erwischt.
Okay.
Aber es war halt dann einfach an der Zeit, mal das Handtuch zu werfen.
Alles klar, ja, wenn es um die Ohren geht.
Und man wird dann sehr sensibel drauf.
Ja.
Also ist halt ein leichtes Pfeifen, so ungefähr 1 Kilohertz Bereich, das geht noch. Wenn ich mir andere anschaue, die einen satten Tinnitus dann wirklich ausgefasst haben, so mit Telefonklingeln im Ohr und so weiter.
Das ist also, ganz schlimm, also, ja. Das ist auch heikel mit dem Gehör, weil du musst es ja relativ rasch behandeln, sonst kannst du ja kaum was machen.
Das kannst du vergessen. Das, wenn du mal wirklich geschafft hast, dann hast du es geschafft.
Ja, und auf jeden Fall, du hast jetzt ein klein MIDI-Keyboard gekauft.
Genau, ein AK,
zu deinem kleinen
AKI, MPK.
Für die kleinen musikalischen Ambitionen.
Genau. Und da kann ich vielleicht schon einen ersten Tipp geben, wenn man in Bitwig arbeitet. Das ist ja trotzdem noch eine relativ junge und neue Software. Und du kannst natürlich jedes MIDI-Keyboard anstecken, aber dann musst du auch damit rechnen, dass zum Beispiel, es ist ja nicht nur die Tastatur dabei, sondern du hast dann auch Regler beispielsweise oder so Klopfpads, wo du deine Drums einspielen kannst. Und die werden bei so Generic-Keyboards, musst du die dann halt selber irgendwie reinskripten, damit alles angesprochen wird. Also die Tontasten funktionieren meistens irgendwie von Haus aus, aber wenn irgendwie ein Keyboard noch irgendwie, weiß nicht, einen kleinen Joystick mitliefert, musst du die Tonhöhe und das müsstest du selber konfigurieren. Ich habe da einmal zu 50% klug gehandelt. Ich habe mir nämlich einfach einmal im Konfigurationsmenü angeschaut, welche MIDI-Keyboards sind da aufgelistet. Das ist eine Handvoll MIDI-Keyboards, 99% kann ich mir nicht leisten. Und dann habe ich mir so die zwei günstigen irgendwie rausgepickt.
Du hast das so gekauft, dass es schon mit der Software zusammenpasst.
Genau, ich habe drauf geschaut. Ja.
Sehr schlau.
Ja, wie gesagt, nur 50% schlau, weil unterstützt wirklich wird das MPK Mini. Ich habe mir das MPK Mini 2 gekauft. Aber es gibt dafür auch schon Konfigurationsskripte, habe ich noch nicht eingerichtet, beziehungsweise so wie dieses Keyboard jetzt unterstützt wird, reicht es mir jetzt mal Länge mal Breite. Weil es werden die Drumpads funktionieren, der Joystick funktioniert zumindest in der Tonhöhe verstellen und die Instrumententasten funktionieren. Also das haut schon ganz gut hin. Also das MPK Mini kostet schon 49 Euro, also mittelpreisig in diesem kleinen Ding kostet jetzt 90 Euro, habe ich dafür gezahlt. 99 Euro.
Und hast du was komprimiert damit?
Es funktioniert, also das Setup ohne Abstürze. Zwischendurch habe ich mich aufgeregt irgendwie, dass es mir vermeintlich abstürzt, dieses Soundprogramm, bin aber drauf gekommen, dass es ein Benutzerfehler ist, wie so meistens natürlich. Weil mein XFCE hat eine gute alte Funktion, dass man die Windows kann man halt so hochrollen. Kennst du das noch von früheren
Macs? Ja,
dieses Mechanismus. Ich habe mir immer gedacht, das ist nur eine Leiste und es refresht nicht mehr das Programm. Aber das habe ich. Ich bin da noch drauf gekommen. Neuer Setup steht und es funktioniert und die
ist auch mit die Konsole.
Oh ja, aber das ist dann auch. Ich habe unterm C64 auch probiert, Sound zu programmieren.
Eine Melodie jetzt hinten dran hängen am Podcast, die du selber gemacht hast.
Also noch lange nicht.
Könntest du jetzt nicht ein Biertaucher-Intro?
Also ich habe einen Beat gebastelt, ich habe eine so langsame Akkordmelodie und eine kurze Akkordmelodie und dazu jede Menge Soundsamples dazu gemischt. Es klingt so, wie ich es von mir, von früheren Erinnerungen habe, einfach noch gebastelt und ich werde jetzt das muss greifen, weißt du?
Du wirst jetzt Sound basteln.
Ja, ich werde die nächste Zeit einfach Sound basteln. Das geht dann immer so mit.
Also, du bereitest dich darauf vor, dass du der volle Game Jam super nachgefragt hat, bist, der sowohl Sound als auch Grafik als auch programmieren kann.
Nee, ich freue mich bei dem. Ich muss zugeben, so ein Biertaucher-Intro habe ich vorhin schon im Gedächtnis gehabt. Nur dann ist mir eingefallen, ein Audiocast, das sieht ja keiner, weil ich war irgendwie gedanklich so, jetzt nicht auf Ton, sondern eher auf Blender.
Ja, du kannst gerne noch ein Logo basteln,
Entschuldigung, das gibt's doch schon, das Logo.
Ja, das ist einfach so ein frei lizenziertes Bierglas auf dem frei lizenzierten Dux geklatscht.
Als bewährtes sollte man nicht ändern.
Mich genau 10 Minuten
Laufzeit gekostet, das Logo.
Ja, Fazit, du bist derzeit zufrieden und durch das weitere
Soundwerk. Für die ganzen, die jetzt irgendwie glauben, nur Zuhe Software, nicht nur Closed Software, für die Samplen verwende ich natürlich Audacity. Audacity macht da wirklich super viel Sinn und ich bin ja wirklich, ich habe so eine Sample-Freude und ich ich suche mir jetzt so deutsch synchronisierte Science-Fiction-Filme aus den 70er Jahren raus.
Und nimmst davon aus?
Ja, diese alten
Protonen kann man klar machen.
Ja, genau, so etwas in der Richtung. Weißt du, auch diese alten Synchronstimmen,
ja, die
man ist behindert damit ausgenommen. Und zweitens auch dieser 70er Jahre Humor, der teilweise mitschwingt. Das sind ja auch teilweise diese Nuancen sehr, sehr...
Also falls du das irgendwo aufschreibst, ich suche Solaris seit langer Zeit in Deutsch.
Ja, wirklich, ja, ich hab's nicht erwischt.
Das ist 72.
Ja, das ist früh. Aber das wäre interessant, ob es das überhaupt jemals auf Deutsch synchronisiert haben. Aber
es gab's auf Deutsch. Physik, ja. Ja, ich habe ihn irgendwann einmal gesehen vor vielen, vielen Jahren. Dann auf die Margaretener Filmnächte habe ich nochmal gesehen, Russisch mit englischen Untertiteln.
Ja, auch schön.
Nee, also hat immer auf jeden Fall auf Deutsch gegeben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Absoluter klasse Streifen. Mhm. Nur der ist halt einfach irgendwo untergegangen, und zwar komplett.
Ja.
Von dem sind sowieso, ich glaube, alle 7 oder 8 Filme, die er gemacht hat, die gibt es irgendwo auf einer freien Plattform.
Ah, wirklich, vom Tarkovsky.
Super. Ich habe da irgendwas gesehen. Ich muss mir mal eine E-Mail-Adresse geben.
Ja,
ich habe da gestern eben wieder, wie ich gesucht habe, aber Solaris, da ich es ja zurzeit lese.
Ah, wirklich?
Ja, haben wir das endlich mal angetan. Ich meine, Stanislaw Lem ist ja eh...
Ach, der ist so schön verrückt. Der futurologische Kongress, ich bin heute
noch begeistert. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ion Tichy ist in der... Also nachdem er, wie der Horst irgendwann mal erwähnt hat, die Folgen im ZDF...
Sterntagebücher, ne?
Ja, genau.
Anschließend habe ich mir dann mal die Sterntagebücher eben im Original geholt. Ist ein Hit.
Okay,
vor allem kreuz und quer durcheinander, also das ist einfach nur das Basic.
Schön.
Und habe dann mal angefangen, in die ganze Literatur reinzulesen, also Asimov und so weiter. Also wirklich geile Sachen.
Mhm. Wir wussten
aber nur aus der alten Zeit. Lem hat einen ganz eigenen Stil. Mhm. Und Solaris, es gibt einfach immer nur, ja, wie wir letztens schon mal diskutiert haben, beim Namen Rose, es gibt einfach Filme, du kannst das Thema nicht verfilmen. Weil die Gedankengänge und so weiter, wie willst du das irgendwie auf die Leute bringen?
Ja, eben. Aber da gibt's ja, ich weiß nicht, von wem das da stammt oder so, wo sich zwei Schafe unterhalten und der eine ist das Buch und der andere ist die Filmrolle und ich glaube, das eine Schaf sagt zum anderen, meines schmeckt besser. Du kannst die Sachen einfach nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist der Fehler, der oft bei Diskussionen von Vergleich zwischen Film und
Buch
da muss man sich manchmal echt trennen. Und bei Büchern, die man liebt, also sehr gerne hat, das ist dann echt manchmal schwierig, weil
es ist, es ist absolut richtig.
Man ist schon weit und man wird noch von der
Seite. Nehmen wir an, das ganz extremes Beispiel, Clockwork Orange,
Anthony
Burgess.
Da habe ich nie das Buch gelesen dazu.
Siehst du, das ist ein schwerer Fehler.
Ja, das ist...
Weil wirklich begreifen, worum es geht, tust erst, wenn du das Buch liest.
Interessant, ja.
Weil es bezieht sich eben das ganze Buch auf dieses Zitat mit Gott und wie er in diese Orange beißt und so weiter.
Okay.
Ich bringe dir das auswendig nicht mehr ganz zusammen.
Ja.
Aber das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Das kommt im Film niemals rüber. Mhm. Also es gehen einfach die wesentlichen Sachen verloren, weil du es in einem Film nicht darstellen kannst.
Mhm. Da bräuchtest du dann einen,
also entweder man schreibt ein Drehbuch und macht dann einen Film draus, weil dafür ist es gedacht, oder man schreibt ein Buch und dann liest man es.
Ja,
es geht einfach anders nicht zusammen.
Ja.
Und ja, ich weiß, es klingt ja so scheiß konservativ.
Ja.
Das ist aber so.
Sag ich. Nein, sag ich. Okay, was ist mit dem Soundthema? Habe ich jetzt schon relativ abgeschlossen. Da gibt es noch irgendwas zu sagen. Audacity, ja, super. Und Hippie-Pura. Ich werde am Laufenden halten. Und ich werde es immer mal in die Sounds raus. Und wer sich nach, ja, genau, und wer sich nach einem Biertaucher am Intro sehnt, der kann ja mal auf die Soundcloud schauen und nach Roger Dirp suchen. Da gibt's die oder nach Soundcloud und Biertaucher Affe. Da gibt es das damalig veröffentlichte Planeta Affen Edition Intro von den Biertauchern und noch ein paar alte
Basteleien von mir. Roger Dirp im Netz suchen, ne?
Ja, oder einfach Soundcloud Biertaucher Affen, da kommst du auch drauf.
Ja, ich hätte noch einen politischen Roman anzubieten oder einen sehr coolen Kinofilm. Was sollt ihr euch nehmen?
Kinofilm oder Roman, beides. Gemischt.
H. dann
mache ich es miteinander. Also einer von anderen.
Ja. Also. Okay, dann nur ganz geschwind Roman. Ich habe zu Weihnachten einen Roman geschenkt bekommen. Er ist erst vor kurzem gelesen, vor 2 Wochen circa. Okay. Und der heißt Auswandertag. Ich verspreche, den Autor in den Shownotes einzutragen. Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall ist der Autor einer von den Schreibern von Wir sind Kaiser, von dieser Kabarett. Sendung. Mit dem Roland Pallfrader. Also
Robert
Pallfrader, Humorist. Und das Ganze wirkt nicht sehr einladend, weil der Klappentext ist so, ja, Familie Meyer oder so, also Wiener Familie in der Zukunft, in seinem Fiction-Roman, und es hat der Hichel oder Hichelhuber oder so hat gewonnen, also so eine Art Haider-Karikaturen. Österreich ist komplett abgekippt in so einem, so wie Ungarn jetzt, also so total noch mehr nach rechts geruckt als jetzt schon und aus der EU ausgetreten und super Anti-Ausländer-Politik. Und die arme Familie, Wiener Durchschnittsfamilie, sucht in der Türkei um Asyl an und migriert. Also du hast den Humor raus. Absolut, so eine absolute Umkehrung. Und da denkt man sich, super politisch überkorrekt und weil, das wird wahrscheinlich nicht lustig. Mhm. Und es ist auch nicht lustig, in dem Sinn, also es ist nicht so die Bruhaha-Lacher drinnen, ja. Aber es ist super faszinierend zum Lesen und mir passiert das nicht oft, dass ich ein Buch lese und ich lese in 2 Stunden aus, das ist auch für mich sehr schnell und speziell, dass ich dabei die ganze Zeit aufs Klo muss und Hunger habe gleichzeitig und natürlich viele Sachen zum Arbeiten hätte, weil ich noch eine Seite habe, ich sollte dringend was essen und ich sollte dringend aufs Klo gehen und eigentlich sollte ich schon 3 Sachen gleichzeitig machen. Wie geht's jetzt weiter? Also wirklich cool. Diese
also man merkt einfach, der schreibt. Willkommen in der Welt von einem von MMO-Spielern.
Ja, genau, ja. Aber mit Buch. Also ich kann deshalb nur sehr viel Respekt ausdrücken, also für ein sozusagen politisch überkorrektes Werk, was sozusagen eine Persiflierung der derzeitigen politischen Verhältnisse darstellt, ist das extrem gut geschrieben und ich kann es am ehesten vergleichen so mit einem Art Herr Karl in der Zukunft von Waldinger. Okay. Also der Haupt Darsteller.
Auch mit ein bisschen, also auch, wie du schon gemeint hast, kein Bruhaha-Humor, sondern auch
nicht so Bruhaha, nein. Nein, ja, Tiefgang eher schon, ja. Und zwar der Tiefgang ist eher da so, dass da der Familienvater ist natürlich super unsympathisch gezeichnet, also der Urwiener, dem seine einzige Lebensleistung ist, dass er Österreicher ist, dass er bei der Anrecht nach diesem Systemwechsel auf eine Österreicherwohnung und sonst bringt er halt nichts zusammen, außer dass der Sohn, glaube ich, beim Billa arbeitet und er plündert sein Konto und tut die Erbtante oder so aus. Mhm. Also auf jeden Fall bringt das dann noch zusammen. Er ist halt so der gestandene, reaktionäre Wiener Nazi, aber irgendwie auch so moderner Latscher der Papi, der in der nicht arbeitet, aber für die Kinder kocht und so. Also er hat schon sympathische Seiten auch und das Buch ist dann abwechselnd immer aus der Sicht von einem der Familienmitglieder geschrieben, also immer so ein Kapitel.
Wiener Nazis gibt es doch gar nicht, die sind doch alle nur annektiert worden.
Ja, ich muss jetzt böse dazu sagen, als gelernter Österreicher, da können immer 2 ne, dazu.
Nee, sorry, das war ein bisschen unterschwellig, einfach ja. Diese Verweigerung der Realität, die damals stattgefunden hat.
Ja, aber da hast genau das richtige Stichwort, weil dieses Realitätsverweigerung ist eigentlich ein sich durchziehendes Kapitel Thema in dem Buch. Also das ist sozusagen,
deswegen hast du wahrscheinlich auch den Vergleich zu Herrn Karl gezogen.
Ja, das Wesentliche eigentlich nicht kapiert. Und das ist sozusagen der Herr Karl weitergesponnen, aber jetzt trotzdem so, dass du lesen musst, weil es einfach, du bist, was von sie jetzt auf und es, ja, sie, also.
Aber ich habe ja versprochen, heute wird es nicht politisch.
Ja, ich versuche das jetzt nur so in Kürze zu erzählen. Also man kann es nicht spoilern, weil sich es gibt sich nicht durch die Handlung das Spannende, sondern durch die Art und eigentlich durch das, was es im Hirn vom Leser auslöst. Weil du plötzlich Sachen, die da für dich so sonnenklar sind, so Ausländer oder Türken und Kultur und nicht integrierbar, und plötzlich dreht er das so um und du beginnst drüber nachzudenken, warum führen die sich in der Fremde seltsam auf und ja, also es gelingt ihnen auf jeden Fall durch haarsträubende, seltsame Verkettungen und gegen alle Wahrscheinlichkeit und trotz absoluter Unintelligenz aller Beteiligten gelingt ihnen die Flucht in die Türkei, wo halt die noch in der EU ist und einen Wirtschaftsaufschwung hat und wo es Arbeitsplätze gibt und also Freiheiten herrschen und so, was alles in Österreich schon nicht mehr ist, wo alle nur sozusagen irgendwie dumpf im unterdrückten, also wirtschaftlich der niederliegenden Land dahin leben. Also
sehr futuristisch, ja.
Es drängen sich am ehesten Vergleiche darauf zu Ungarn, wie es derzeit läuft in der Situation. Ne? Und diese Familie kommt jetzt dort an, will natürlich schon ein besseres Leben und die Kinder wollen Jobs und so und wollen endlich mal was Gescheites verdienen, aber sie bringen natürlich alle ihre reaktionäre Borniertheit mit aus Österreich. Sie sind in keinster Weise jetzt irgendwie weltoffen oder da irgendwie fähig, sich einzustellen auf ein fremdes Land und eine fremde Kultur oder auch auf ihr sozusagen eingeimpftes Überlegenheitsgefühl, dass sie die so viel besseren sind. Und speziell der super unsympathische Vater, was macht er? Er wird dann als politischer Flüchtling anerkannt, das ist auch absolut absurd. Mhm. Und er wird dann sozusagen unter die Haube genommen von in Istanbul, von seinem, am Stadtrand gibt es ein schäbiges Tiroler Kulturzentrum, wo die Exil-Tiroler leben und den St. Eduard anbeten und Schnaps trinken.
Das ist ja schon absurd.
Ja, das ist aber so, aber der spielt cool. Das halt so korrekt und man kriegt das so.
Wie der letzte Tag der letzte Teil der Beef gesagt hat.
Ja, das ist wirklich so
wie die Tiroler das eigentlich fast überall im Exil.
Ja, hallo Anna. Und was dann passiert ist, ist halt das Coole, dass das er dich als Leser mitnimmt. Also du, obwohl der so unsympathisch ist, kapierst du, warum er das macht. Mhm. Und dass er halt, dass also, ja, das ein emotional halt ist. Bleibt passibel. Also, und dadurch löst sich in deinem Hirn aus, so, deshalb gibt's Kulturzentren und so. Na, und auf jeden Fall wird er dort dann umgepolt, also nachdem er sich vor, erst war er so reaktionärer Hichelwähler und dann hat das halt nicht funktioniert und die haben ihn selber rausgehauen. Jetzt ist er böse auf dir und will weg und kapiert aber natürlich trotzdem nichts, ne? Und im Ausland kennt er sich natürlich noch weniger zurecht und wird dann halt voll umgepolt von diesen Exil-Tirolern, die früher die Koalitionspartner vom Hichel waren, aber dann war der ja gar nicht katholisch, sondern hat die auch gelingt. Jetzt haben sie da die Exil-Tiroler-Bewegung in Istanbul. Und was machen sie dort? Sie predigen dort den Überlegenheitskult gegen die niederwertigen Moslems und tun demonstrativ immer beim Freitagsgebet rennen sie herum und tun mit seinem Paradens mit einem Spanferkel oder demonstrativ vor der Moschee Schweinefleisch essen und dann uns noch die nackten Ärsche zeigen zu den Gläubigen und rennen dann schnell weg von der Polizei, um es ihnen zu zeigen. Und ja, also,
okay, also das Buch ist generell und wie?
Das verlinkst du?
Ich verlinke es, aber ich kann es ganz nur empfehlen, weil man liest es halt so zuerst, denkst du, na, das wird nicht lustig. Es ist auch nicht lustig, aber du musst weiter lesen,
das ist extrem cool. Moment, ich bin ganz interessant, ich habe irgendwie den Eindruck, dass du es im Moment nicht schaffst, es einfach entsprechend rüberzubringen.
Ja, ich hoffe, man merkt, es hat mir gefallen. Also ich habe es sehr gut gefunden.
Das merkt man auf jeden Fall. Nur wie gesagt, also jetzt klingt die Sache irgendwo interessant und vielleicht muss ich da wirklich mal quer reinlesen.
Ich bring's dir einfach mit nächstes Mal und vielleicht machst du dann eine Rezension, dann können sich die Leser draus eine
bei mir dauert sowas immer länger.
Kein Problem. Gesagt,
momentan bin ich aus Solaris. Das sind ja eigentlich, ich glaube, im A4-Format eh nur gute 100 Seiten oder so. Mhm. Also nicht wirklich so viel, aber ich hänge da schon ewig dran, ich komme einfach nicht dazu.
Also nur als Schlusswort, wie erklärst du einem Österreicher überhaupt das Konzept eines Ehrenmordes?
Gar nicht.
Der schafft's.
Nein, gar nicht.
Nein, der schafft es.
Nein, einen Ehrenmord gibt's nicht.
Ja, du kapierst nachher, warum er das gemacht hat. Nicht, dass du es gut findest, aber es wird sozusagen erklärt. Ne?
Also ein Buch, das dir gefallen hat.
Hat mir gefallen, ja.
Weil wir vorher bei den Russen waren, da kann ich Ihnen ganz nur einen Quick-Tipp geben. Ja. Es gibt ja, in der Schule liest man meistens Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Ja. Mhm. Und 1984.
Genau, George Orwell.
Genau. Und es gibt einen dritten, der vielleicht nicht so bekannt ist. Meine Deutschprofessorin hat mir damals den nahegelegt zu lesen. Chevgeny Samyatin heißt der Autor und das Buch heißt Wir. Und wenn man die beiden Bücher, Aldous Huxley und 1984, also wenn man die beiden Bücher gelesen hat, sollte man dieses Buch auch lesen. Es ist nicht dick, es ist ganz schnell durch. Wir heißt das und ist für mich einer der ganz großen Utopien, die dieses Duo noch ergänzen. Also für mich ist das jetzt schon im Kopf irgendwie so eine Dreier-Einheit. Also Tipp gehört dazu. Einfach mal lesen und es ist im Tagebuchform
geschrieben. Und ich nehme an, auch nicht so eine Happy Baby, alles wird besser, Zukunft, Science Fiction, sondern...
Genau. Hier haben wir jetzt den ersten
Tag der Utopie.
Da ist nicht so viel
Lustigkeit. Ich meine, 1984 haben wir längst erreicht und
Brave
New World, da scheitern wir einfach nur an der Technik.
Noch, ja.
Ja, stimmt, wobei wir sind schon ganz.
Aber nicht an der Moral, ne? An der Technik.
Entschuldigung, welche Moral, vor was sprichst du?
Eben. So. Ich habe ein schönes Schlussfilm zum Erzählen, so was zum.
Ja, ich habe noch dieses Massive Online Freemium.
Genau, du das
Absurde.
Vielleicht.
Soll ich das?
Ja.
Ja, du, ich habe kurz mal angedeutet, wir haben ja so einen.
Auf der Arbeitsmaschine, dass du so seltsamerweise
diesmal nicht auf einer Windows-Maschine.
Ja, wir kriegen eh.
Habe ich Bioshock gespielt,
Bioshock.
Ein bekannter
Ego-Shooter. Den Zweier jetzt oder den Original
alten noch, den ganz alten? Den ersten, den habe
okay.
ich in einem Humble-Bundle oder irgendwo mal einen Sonntag gehabt, ich weiß es nicht
mehr. Wirklich noch den ganz alten Bioshock?
Ja, den ganz
alten. SVG-Auflösung.
Ich weiß nicht, ob das also für mich hat er relativ gut ausgesehen
eigentlich. Okay.
Keine Ahnung. Meinst du System Shock vielleicht?
Ich glaube, ich meine System Shock. Ja, ich habe Bioshock ist der mit den kleinen Mädchen und den Tauchern.
Genau.
Alles
genau. Es ist ein bisschen später dran. Auf jeden Fall war das fertig und die WG sitzt da, ist etwas traurig und leer nach so einem Spielerleben.
Und das ist nicht so, dass du es nochmal spielen willst als Böser oder so.
Man kann das schon machen, aber für mich hat es keinen Wiederspielwert. Das war nett erzählt, aber davon erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Danach haben wir uns gesehen, was kann man denn für gratis spielen und so.
Ja.
Und immer wenn ich das Wort Freemium höre, da gehen ja meine beiden Augenbrauen so in Zornesfalten runter, weil ich ja dieses Konzept, ich habe immer einen Verdacht, Freemium zielt dann drauf ab, Pay to Win. Das heißt, man verschafft sich einen Vorteil, indem man echtes Geld investiert und sich Ausrüstungsgegenstände
kauft. Ist nicht freie Software und ist auch nicht was Gescheites.
Es ist von allem,
also
von
selbst allem
auch dieses Spiel, also für mich hat das auch also dieses Nicht-Cheaten, also ich schaue schon ein bisschen nach den Adventures. Ich gebe es zu, ich bin nicht ganz cheatfrei, aber ich versuche möglichst cheatfrei.
Ein Freemium-Modell wäre jetzt ein Adventure, wo du dann für die Tipps zahlen musst. Ne?
Das wäre zum Beispiel ein denkbares, das wäre durchaus ein denkbares Modell. Aber diesmal habe ich ein ganz modernes Genre, das ich noch gar nie gespielt habe, nämlich dieses ominöse Massive Online Multiplayer Rollenspiel-Genre ausprobiert.
Bist du kein Warcrafter?
Ich habe niemals Warcraft gespielt, ich habe zugesehen ein paar Mal. Warcraft waren ja auch die Strategiespiele davor, genau. Und ich habe das generell, also ich habe ja erst wieder spät zum Spielen begonnen, nachdem ich am C64 aufgehört habe. Und ich spiele wirklich gerne allein, also offline. Und
du brauchst kein Konkurrenzdenken.
Auch wirklich allein. Also mich machen Mitspieler, die sind
nach acht Stunden in der Arbeit, brauchst du jetzt nicht,
dass sehr beifahrig sind. Besonders die sind ja natürlich alle besser als ich, weil meine
Xbox, und wir haben so wahrscheinlich 20 Jahre jünger auch.
Wir haben so Xbox-Controller, die kann man ja per USB an eine Windows-Maschine anschließen und ich meine Koordination ist einfach wirklich ganz, ganz
schlecht. Okay. Ja, und welches Massiv-Online-Spiel hatte ich jetzt
in seine Klauen gekriegt? Von Steam-Werbemaschinerie beraten lassen. Es ist auf einem Science-Fiction-Star-Trek.
Star Trek?
Aha. Schau doch einfach mal unter mmorpg.conf rein. .com meine ich. Nicht Conf. Gott.
Das ist das Admin-Vokabular, das durchschlägt.
Die richtigen Linux-Nerds haben eine .conf-URL.
Das wäre aber
so ein super
Problem.
Das sollten wir endlich mal einführen, ja. Nee, aber da hast du eine relativ große Übersicht, was in Entwicklung ist, was ein Open Beta ist, was ein Beta ist.
Und dann kann man sich dann einen Überblick schaffen.
Also du hast da einige tausend Einträge drin.
Ja.
Das ist sehr breit gefächert.
Da werde ich mich vielleicht in weiterer Folge, wenn mir das Genre gefällt, dann auch irgendwie informieren. Das war so ein spontan. Es ist jetzt gerade Fahrt, wir klicken, wir haben Speicherplatz und
es kostet Geld. Nichts. Also es kostet nichts.
Es kostet mal nichts, wenn du es runterladst, dann lädt er sich noch mal einen riesigen Batch runter, der ein, zwei Stunden dauert.
Und was war, du warst jetzt Captain Kirk?
Star Trek. Wir haben schon irgendwie James Tiberius eingebaut natürlich, irgendwie Vorname und Mittelname oder so. Oder wir haben uns Sean Tiberius, eine Mischung aus zwei Kapitäns gesucht. Haben uns das jetzt einmal angeschaut. Genau. Und für mich war es ja komplett neu. Also sowohl Freemium als auch Massive Online Multiplayer.
Aber steuerst du die Crew von einem kompletten Schiff oder wie funktioniert das jetzt?
Du wirst einmal, wenn du dich anmeldest, musst du mal einen Account machen, E-Mail, Daten hergeben und dann kommst du mal in einen riesigen Avatar-Editor. Und da gibt es nicht nur die bekannten Star Trek-Rassen, sondern da gibt es ganz jegliche Fantasie und jegliche Rüstung und Fühler und Applikationen.
Lass mich raten, du hast nachher ein kleines grünes pulsierendes Ei.
Ja, habe ich gesehen in dieser Welt. Witzigerweise, jetzt wo du das ansprichst, zumindest in einem kleinen grünen Mann.
Jemand hat meine Fantasie.
Wir waren eher so zwei Meter groß, blau.
Aha.
Und
also irgendwie klingt das für mich auch schlecht mit
Dingen. Es ist auf jeden Fall...
Also ihr wart eine leicht humanoide Form, oder?
Genau, und du wirst dann reingeworfen, du bekommst eine Story erzählt. Du bist frisch von der Sternenflotte gekommen. Wir haben natürlich Star Trek gewählt, weil das irgendwie so ein, ich meine, außer Star Wars kennt halt Star Trek jeder. Und es ist für mich, ich bin kein Star Trek Fan, aber ich muss sagen, ich mag es lieber als Star Wars, weil es zwar eine militaristische Ausrichtung hat, aber zumindest auch positivere Aspekte irgendwie in menschlicher Entwicklung
gezeigt
auch. Also Star Trek ist mir relativ sympathisch.
Entschuldigung, kennst du den Widerspruch im Positiven? Positive Entwicklung und menschliche Aspekte?
Positiver als in Star Wars halt gezeigt wird.
Es gibt auch eine optimistische Science Fiction.
Ja, genau.
Die sind fad.
Naja, Star Trek ist eigentlich optimistische
Science Fiction. Ist eigentlich eine relativ optimistische
Philosophie her, ne?
Ja, genau, richtig. Aber,
weil wir jetzt gerade beim positiven Science Fiction sind, fällt mir jetzt ganz spontan ein Philip K. Dick. Den sollte man ja unbedingt mal gelesen haben, also...
Ja, wenn man alles erfahren möchte über Kryotanks und wie das Ganze bizarr werden kann, dann ist Philipp K. Dick immer eine gute Wahl.
Was mich an Philipp K. Dick einfach immer dermaßen fasziniert hat, ist, dass er eigentlich ähnlich wie Tolkien, wobei jetzt Tolkien ein bisschen überzogen ist, aber er hat ein eigenes Universum praktisch geschaffen mit der eigenen Religion, diesen Mercerismus oder wie das damals geheißen
hat. Sind die alle konsistent? Also spielen die alle Bücher in einem?
Nicht alle, aber viele.
Ah, interessant, das wusste ich nicht. Ich habe nur zwei, drei Bücher gelesen.
Also es spielen viele in derselben Umgebung. Also diese Tanks auf dem Mars und so weiter, also diese unterirdischen Wohnungsbauten und so weiter. Es sind halt alle, aber viele spielen dann doch in dieser Zukunft. Und das ist wirklich komplettes Ding. Und mir fällt immer wieder ein, die eine Situation bei Total Recall im Film dann, was für mich persönlich das absolute Horror-Szenario ist, wo am Anfang dann mal davon rennt und es quatscht ihm die Werbung per Name an.
Die personalisierte Werbung, ja.
Ja, genau. Also hier diese Videowende und
da jetzt eigentlich
und dann so, hallo Herr, wollen Sie nicht blau kaufen?
Das ist natürlich ein extrem gutes Beispiel von Science Fiction, weil es ein Problem einer zukünftigen Entwicklung vorausgesehen hat. Ne?
Das ist genau das. Also er hat in vielen Punkten, nicht in allem, bei weitem nicht, aber er hat in vielen Punkten das wirklich vorausgenommen, was heute wirklich Realität ist und es nimmt überhaupt keiner mehr wahr.
Ja, also viele Kritik ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Ich habe nicht viel davon gelesen, ich habe ein Buch, kann ich mich sehr gut erinnern, worum es geht.
Irgendwie. Blade Runner.
Ja, Blade Runner habe ich auch gelesen.
Blade Runner ist ja sowieso eine philosophische Frage. To Andrew Street about Electric Sheep, genau. Weil das ist eigentlich... damit kannst du es auf den Kern runterbringen. Ich meine, die deutschen Titel sind ja sowieso immer Wahnsinn. Ich erinnere nur mal an im Englischen Logan's Run.
Ah, ja, ja.
Das ist ja auch, wurde auch
Im Deutschen heißt dann Flucht ins 23. Jahrhundert.
Sehr schöner Film aus den 70ern, ne?
Also, da hast du mir noch erzählt, dass du das Plakat da was gesehen hast.
Wow, was wir schon alles gedacht haben.
Ist einer von meinen Lieblingsfilmen, muss ich mal ehrlich sagen.
Gab's auch eine Serie dazu?
Echt? Ah, ja, hast du gesagt?
Ersten Film,
man schaue ihn nach in den super perfekten Shownotes, da ist es dabei sogar getaggt.
Was? Eine Serie?
Ja.
Logan's Run?
Logan's Run hat es eine Serie gegeben, witzigerweise mit dem Hauptdarsteller, der schon bei Falcon Crest irgendwie den. Also, man kennt den Schauspieler irgendwie.
Ja, gut, wenn er bei Falcon Crest mitgespielt hat, dann kann er nur scheiße sein.
Ja, also die Schauspielerin, ich würde die Schauspielerin leisten und nicht meine Hand ins Feuer. Aber es ist halt so wie Planet der Affen, eine 70er-Serie. Wenn man Logan's Run das Thema mag, kann man es sich anschauen. Ich fand den Film super, weil auch der Peter Ustinov dann gegen Ende des Films ja mitspielt und da fand ich ab diesem Teil wurde dann dieses Sanctuary oder so irgendwie jetzt nicht direkt erreichen, aber halt so diesen Peter Ustinov-Charakter treffen. Das fand ich schon sehr super.
Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Grundkonzept ist ja mal hochinteressant.
Ja, das ist diese Alterskontrolle.
Ja, genau, 30 Jahre und tschüss. Und damals die Leute einfach nur schwer beibringen kann, dass man es einfach nur abknallt, dann baut man halt eine Religion außenrum.
Richtig, verklarifiziere es irgendwie.
Aber
Klar, es ist ein Konzept, was auf jeden Fall funktioniert.
Das finde ich ja super, das ist 70er Science Fiction, die nehmen halt noch diese großen gesellschaftlichen Themen und machen nicht nur Science Fiction.
Ich habe es ja schon mal erwähnt, aber jetzt für dich ganz persönlich nochmal, wenn du heute Abend heimgehst, schau mal in den üblichen verdächtigen Linksammlungen mal nach unter Metropia.
Metropia heißt der Film?
Ja.
Okay.
Und zwar bezieht sich der eben auf ein Metronetz, was ganz Europa umspannt.
Interessant.
Und es hat mir immer irgendwie sehr massiv an 1984 erinnert, nur dass am Schluss dann wirklich das ganze System im Bach runtergeht.
Okay.
Also es geht in Anführungszeichen gut aus, wobei was gut ausgehen hier in dem Sinn. Und vor allem, es ist eben klassisch kein Held, sondern der klassische Anti-Held. Mhm. Also er wird da einfach reinzogen und er wird einfach nur triebgesteuert, vor einem Schritt zum nächsten gejagt.
Okay, Metropia, also das ist notiert. Okay.
Aber den Film habe ich schon mal erwähnt. Ja. Also wie gesagt, das ist eines von meinen persönlichen Highlights, genauso wie Robotic Angel oder so.
Ja, Robotic Angel ist
nicht. Da wir jede Woche so viel Content produzieren, schaut das überhaupt nichts, wenn wir öfter wiederholen.
Du musst, um den Bogen also, zurückzuspannen mit diesem MMO.
Das ist ja, okay, bitte. Wie war es jetzt bei Star Trek?
Die erste,
da
hätte ich jetzt schon wieder einen Einwurf. Nein, das ist sehr wichtig. Aber um das MMO
abzuschließen. Wir sind schon beim Zweitbier.
Also wir haben das zwei Abende lang jetzt gespielt irgendwie.
Und direkt voraus.
Der erste Abend war relativ flott und davon, ja, da war ich auch noch
so relativ hochgelevelt,
positiv. Da war noch gar nicht viel zu tun, da war sehr viel Handlung. Da bist du eigentlich vom Rufzeichencharakter, also wo du bist hingelaufen und hast dann deine Mitkommilitonen kennengelernt, die auch abgeschlossen haben. Dann kommst du, redest du mit dem Captain, der macht dich gleich zur Nummer 1.
Aber das sind alles AIs
zum Reiter.
Das waren jetzt noch nicht echte.
Das waren noch keine keine echten Menschen.
NPCs, am Anfang
wirst du an die Hand genommen von nicht humanoiden Mitspielern. Und da war auch alles noch mit Sound unterlegt, so eine Sprachausgabe und das auch sehr stimmungsvoll. Und die Story ist dann so, die erste halbe Stunde ist dann so, du machst deinen Abschluss, hältst eine Rede vor deinen Kommilitonen, steigst aufs Schiff, kommst in eine Klingonen-Erpressungsgeiselsituation rein, der Captain deines Raumschiffes wird rübergebeamt, entführt und erstochen und du bist dann der Captain eines kleinen Schiffes und hast so vier Leute unter dir und schipperst jetzt so rum und kannst dann so von Mission zu Mission rumtun, beziehungsweise wenn du nicht Handlung spielen willst, tust du halt so im Universum rumgurken. Ja. Und rumgurken ist halt hier wirklich das angebrachte Wort, so ist es mir nämlich nach diesen ersten flotten halben Stunde. Ich weiß es nicht. Ich muss mir noch mehr MMOs anschauen, aber ich bin ja so ein Handlungsfetischist. Dann waren halt,
da war nichts zu tun.
Dann fliegst du halt mit deinem Raumschiff durchs Universum und du hast auch oft Anfragen, möchtest du nicht da bei dieser Flotte beitreten und du siehst da, da fliegt dieses Raumschiff und das ist für mich irgendwie komplett unmotivierend, sinnlos. Das Freemium-Modell mit dem Zahlen ist so, es gibt dort eine Währung, die nennt sich Zen. Ja. Die Zen ist die Währung, die man mit Geld bezahlt, finde ich ein bisschen zynisch. Ja. Also Zen und Währung, echtes Geld und so, aber so ist es nun mal. Und da kannst du dir halt Gegenstände anscheinend kaufen.
Und bringen die dir was jetzt spielerisch oder schaust du nur
Nach den zwei Abenden kann ich nicht wirklich sagen, wie groß die Vorteile sind, die mir kaufen. Ich unterstelle jetzt so gemein wahrscheinlich schon, aber muss auch überhaupt nicht so sein.
Der gute Ton bei Freemium-Spielen ist ja, dass du keine wirklichen Vorteile hast, sondern nur cooler ausschaust, also dass du exklusive Modeartikel
kaufst. Also man kann dann zurückreisen auf die Erde und dort gibt es ein großes Starfleet-Zentrum und dort gibt es auch Boutiquen, da sind wir dann rumspaziert und da siehst du dann so andere Ausrüstungen und die kannst du kaufen und kannst in die Bar gehen und so. Mich hat es dann irgendwie am zweiten...
Schauen die nur aus?
Ja, was?
Bringen die was oder schauen die nur aus?
Dieselbe Frage kannst du jeder Lacoste-Leiballträger erstellen.
MMO hat das durchaus
Auswirkungen. Ich kann dann wirklich nicht sagen nach den zwei Abenden, ob du dir wirklich Vorteile erkaufen kannst. Also prinzipiell kann man ja sagen, zum Beispiel...
Grundsätzlich, ohne dass ich das Ding je gesehen habe, je gespielt habe, ja.
Ja, ich würde es auch jetzt so unterstellen, aber ich würde es nicht aussprechen, wenn ich es nicht überprüfe.
Der Kern an der ganzen Geschichte ist doch schlicht und einfach, warum gibt einer irgendeinen Bereich als frei? Weil ansonsten die Leute, die zahlen, zu wenig sind,
und es ein völlig leeres Universum ist. Klassisches Beispiel, ganz brutal, sind wir immer, ich weiß, Dark and Light.
Okay.
Die Entwickler, das war das größte Spieleuniversum, was je entwickelt worden ist. Es hat am Schluss dann nur am wenigsten Spieler gehabt.
War das noch groß größer? War zu leer?
Nein, das waren die Entwickler, die am Anfang behauptet sind, wir müssen euch gar nichts beweisen, wir müssen euch gar nichts zeigen, weil wir sind so super toll. Okay. Und das war das erste MMO, was zumindest ich mitbekommen habe, was Beta-Keys verkauft hat.
Ah, okay, was jetzt ja gar nicht gäbe ist mit diesen Greenlight.
Ja, aber das waren die ersten. Effekt an dem Ganzen war, dass du mit 6 bis 6,5 Frames rumgeeiert bist in der Spielewelt.
Das klingt schmerzhaft, ja.
Die Leute, die da wirklich echt Geld dafür abgedrückt haben, ich glaube, das waren dreimal so irgendwo im Bereich 30 bis 50 Euro oder irgendwas sowas, also richtig Geld.
Richtig Geld, ja, okay.
Die waren sowas von stinksauer. Ich meine, ich war heiß auf das Game. Ich war richtig heiß drauf. Ich habe ernsthaft überlegt, wo ich mir gedacht habe, nee, mache ich nicht, aus Prinzip nicht.
Ja,
zum Glück habe ich mich so entschieden.
Würdest du dann so im Weltraum rumfliegen und kämpfen können, oder was war der Sinn von dem
Quest? Nee, da bist du auf einem normalen Planeten einfach rumgelaufen, so riesengroße Spielwelt.
Also World of Warcraft so, oder?
Nee, einfach schon wesentlich genialer. Also das zusammenzufassen wäre jetzt sehr verkürzt.
Also ich werde verlinken auf Wikipedia-Eintrag Black and White.
Dark and Light.
Dark and Light.
Ja. Ich fand da den Link, okay, ja, muss mal schauen, ob die überhaupt noch existieren. Okay. Aber es war super, auf dem ersten Eindruck hat es super ausgeschaut, war eine geniale Idee. Nur die Arroganz von den Entwicklern hat das sowas von eliminiert.
Deswegen
also ein ganz klassisches Beispiel eigentlich. Schlimm.
Ja. Das ist schon verständlich, also ich verstehe ja auch die Firmen, die Freemium Games rausbringen. Es ist nur schade, dass, ja genau, ich spanne dann gleich jeden Punkt, dass halt irgendwie so alte Klassiker, die Leute sehr geliebt haben, oft als Freemium Games rausgehen und dann nicht.
Und moralisch entwertet
werden. Naja, jetzt ist ein SimCity rausgekommen, habe ich halt im Insert Man gehört, das soll so Freemium-mäßig sein. War auch nicht schlecht bewertet, Dungeon Keeper war ja auch ein anderes Game, das und so ist. Mich hat diese ganze Spielewelt jetzt für den ersten zwei Abenden nicht reingezogen, und ich kann auch sagen, das sind einfach diese Interaktion zwischen diesen Menschen, die ineinander laufen und da irgendwie sinnlos rumhupfen, mir kommt das Ganze wahllos.
Ja, es waren keine so Raumgefechte, wo du Space Monster abschießt.
Ja, war eh, also in der ersten die erste halbe Stunde hat mir auch wirklich gefallen, also es ist ein Klingonenfight und dann kommen sind gleich die Borgs aufgetaucht und
du Break-Statement, Dungeon Keeper gibt es inzwischen als Free-Version auch auf Linux.
Das war genau.
Ja.
Super.
Es war genau. Ich habe es auf dem Rechner liegen, habe es irgendwann nochmal angefangen zu spielen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es habe. Aber wie gesagt, das war eine komplett freie Version, wo ich irgendwo mal einen Link gesehen habe. Und eben native unter Linux.
Schickst mal einen Link, wenn du findest.
Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe.
Okay.
Aber ich glaube, ich habe das Package noch irgendwo rumliegen. Muss ich mal schauen.
Ja, und diese...
Auf jeden Fall, du warst jetzt nicht angetan.
Nicht angetan. Und was mir auch abgegangen ist, das Letzte, was ich zur Spielmechanik sagen kann, du fliegst dann halt mit diesem Raumschiff und das steuerst du so mit diesen Maus- und Cursor-Tasten. Ja. Und du hattest bei diesen wirklichen Space-Fights, da klickst du halt die Raumschiffe an und da feuert ein Phaser hin oder ein Photonentorpedo, aber du hast nicht dieses Brückenfeeling. Und das hat mich halt enttäuscht.
Du bist mehr so ein FPS-Shooter in Space, oder was?
Ja, du bist halt
wirklich nur ein Raumschiff, aber nicht deine Mannschaft.
Bei Außenmissionen bist du schon eine Mannschaft, aber wenn du fliegst zwischen den Sternen, bist du halt das Raumschiff.
Also du hast nicht dieses coole Gefühl vor Photonen, Pedos bereit.
Genau,
aber
genau
das. Irgendwer sagt dann, ei, Captain, Photonen.
Du willst auf der Brücke stehen?
Ich will auf der Brücke stehen,
ja. Das ist ja das Chinese Combat Simulation 688i Hunter Killer.
Okay.
Entwickelt für Windows 95 U-Boot-Simulation.
Oh, ist schon ein richtiges Semester.
Die haben genau einen Patch rausgebracht. Und zwar hat der Patch behoben die Nachladezeit für die Torpedos, die hat er auf realistische 7 Minuten gesetzt.
Das war vorher länger.
Das war vorher kürzer.
Ah, okay, auf realistische, okay, habe ich mir gedacht.
Also, das war der einzige Patch, den jeder dazu gegeben hat. Grafik gleich null, Spannung immens.
Das Ding ist einfach nur heavy. Die höchste Kampagne, was du spielen kannst, ist ein Einbruch in eine Nimitz-Trägergruppe. Auftrag, die Nimitz zu versenken.
Okay.
Und das eben auf einem wirklich realistischen Level. Das ist viele Zeit Spielspaß.
Okay,
also und Handbuch, und Handbuch lesen. Ne?
Ja, ich habe auch mal eine Phase gehabt mit U-Boot-Simulationen Silent Service.
Ja. Ach komm, das ist sogar U-Boot-Simulation.
Ja, nein, aber im C64, aber wir hatten ja
nichts anderes.
Wir hatten
Deckern, ja wo es mit der Deckern
aber das war so schön. Ja, nein, ich glaube, konnte man oft auch an Deckern.
Ja, natürlich, klar.
Ja, konnte man. Ja, dann war es so. Nee, aber was mich beeindruckt hat bei diesem Spiel war, ich habe mir das gekauft mit so einer Diskettenzeitschrift, die das mit ausgeliefert hat. Und die hat halt so reingeschrieben, ja, und sie werden halt, das ganze Spiel ist relativ langsam und so, und das hat aber auch einen Sinn, man soll sich vielleicht in den Wartepausen Gedanken machen über die Sinnlosigkeit des Krieges. Das hat mich total beeindruckt. Also beeindruckt insofern, weil es einen technischen Mangel da irgendwie verklärt haben, aber auf eine ganz gute Weise. Also mein erster Ausflug in MMOs war jetzt nicht so berauschend, liegt vielleicht auch am MMO, kann ich nicht beurteilen.
Also vielleicht gibt es ihm noch eine Chance? Oder
ich werde jetzt sicher, also wenn in der WG das weitergespielt wird, werde ich sicher noch zwei, drei Abende
zuschauen. Aber du bist nicht enthusiastisch.
Ja, mir hat doch auch das im Weltall rumfliegen nicht gegeben, das schaut nicht aus, als hätte ich unendliche Weiten. Oder wenn es unendliche Weiten sind,
dann unendliche Fahrten, unendliche Langeweile.
Wenn du unendliche Weiten suchst, dann ist vielleicht Parsec das richtige Game für dich. Das ist zwar in Wien entwickelt worden, aber nie fertig entwickelt vor einigen Jahren, weil dann Combat Simulation wirklich offener Weltraum.
Das ist so wie Elite Dangerous jetzt.
So, es liegen irgendwie quer massenweise Goodies rum. War eigentlich als LAN-Spiel gedacht, aber wie gesagt, es ist nie ganz fertig entwickelt worden. Mhm. Gab aber dann eine spielbare Demo dazu.
Also man auch, kann sich das noch anschauen.
Auch oder vor allem auf Linux. Das ist irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, an der Uni Wien entwickelt worden. Aber die Leute, die haben halt dann fertig studiert und irgendwie ist eine Zeit ausgegangen und so kurz vorm Release haben sie es dann eliminiert. So wie so manches Projekt halt.
Spieleentwicklung.
Aber mal schauen unter Parsec. Das hat schon was. Also grafisch war ziemlich gut.
Weil das ist schon wichtig.
Tech-Meldung, also du bist... Okay, dann eine Tech-Meldung, bevor ich es vergesse. Es ist die neueste Version vom Linux Voice hinausgekommen, wie immer auch im EPUB-Format verfügbar. Linux Voice ist ein Online-Magazin aus Großbritannien und tut halt über Linux-Themen reden. So Distros vorstellen, Raspberry Pis im Weltall, Linux-Spiele besprechen, Tutorials für Linux-Noobs oder die Free Software, natürlich die Electronic Frontier Foundation erklärt, was dieser tut. Also rechte halt runtergebrochen für den normalen Nutzer, dass der das versteht. Und ich habe es recht gern. Das Coole ist, dass die jetzt ein Jahr gibt und sie immer so versprochen haben, ihre 10 Monate alten Ausgaben freizustellen. Sind jetzt schon 2 Issues unter Creative Commons Lizenz frei zum Download.
Ja gut, da könnte man eigentlich fast jedes Release vom Hi-Mac promoten.
Promote.
Kennst du das?
Hi-Mac.
Es Pi-Mac ist
also, ein... Also Pi-Mac.
Ein freies Magazin für Raspberry Pi. Ja.
Okay.
Das seit... Also ich vermute mal, dass es noch gibt. Ich habe schon länger nicht mehr nachgeschaut. Aber gerade die ersten Ausgaben waren doch sehr innovativ. Aber ja,
okay.
Jeder, den es betrifft, also entweder kennt das sowieso oder er hat damit genug Info, um die Suchmaschine seines Vertrauens zu befragen.
Okay. Ich habe meine obligatorische Linux-Voice-Werbung gemacht.
Okay.
Aber jetzt möchte ich endlich über. Verdammt, jetzt weiß ich den Titel nicht mehr. Doch, ich weiß noch, nach 2,5 Jahren. Wild Tales reden, was im Kino ist. Und zwar ist das ein Film.
What the fuck?
Ist das ein Film aus Argentinien und ich habe ihn mir auf Deutsch synchronisiert angeschaut. Wahrscheinlich muss ich ihn mir noch einmal anschauen im Original, um zu kapieren, ob einfach die Synchro schlecht ist. Argentinischer Film hat sehr viele Preise abgeräumt bei diversen Filmfestivals. Mein Spanisch ist null, aber ich habe ihn in der deutschen Synchro angeschaut. Also
was hast du denn gespielt?
Im Cine Center habe ich ihn, glaube ich, gespielt, aber es läuft eben in dem Filmcasino, ist er, glaube ich, im Original mit Untertiteln. Und ich habe vor, mir das noch einmal anzusehen.
Wirklich?
Okay. Ja, dann also bin ich das gespannt. Das sagt eh schon was, wenn ich zweimal Eintrittskarte zahle für einen Film. Und ja, ich habe einmal einen argentinischen Film gesehen, ich glaube, ich habe ihn noch besprochen vor unzähliger Zeit. Und das sind die einzigen zwei argentinischen Filme, die ich kenne. Also ich kann jetzt nichts Intelligentes sagen über argentinische Filme im Generell. Aber dieser Film Wild Tales hat das Thema Rache oder sozusagen einmal zu oft gedemütigt worden und dann auszucken. Das
ein
ist so.
Dankbares Filmthema.
Ja, ja, und der Regisseur zelebriert das halt. Also wenn man sich anders so denkt, huch, Amoklauf, wie kann man nur, hier denkt man so, yeah, Amoklauf.
Also nach der Beschreibung, was du jetzt gerade bringst, fällt mir irgendwie nur Mariachi ein.
Ah, ja, 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 ja. So ein bisschen.
Besonders das Original, wo noch nicht der Banderas mitspielt, das ist ja der beste Mariachi eigentlich.
Ach so, gibt's da was vorher?
Der Rodriguez ist ja erst danach nach Hollywood gekommen und hat davor irgendwie noch kleinere Filme gemacht und es gibt eben den ersten Mariachi noch in der Original-Original-Version mit unbekannten Schauspielern und die ist exzellent.
Ja. Einmal den Link bitte.
Ja.
Ja, ja.
Okay,
ja.
Weiter mit Argentinien.
Also Wild Tales, sehr empfehlenswert, sogar in der deutschen Version sehr empfehlenswert. Und zuerst habe ich mir gedacht, ne, das wird halt so der Western und ich räche mich und schieße alle nieder, blutrünstige, der kleine Mann, seine Wut, ja, Zelebrierfilm sein.
Gut, ja.
Ja, und das war's zum Teil auch, ja, aber irgendwie anders. Und zwar, was mir schon mal sehr sympathisch ist, ist nicht eine große Story, sondern es waren, glaube ich, 6 kleine Filme, die auch wirklich nichts miteinander zu tun gehabt haben. Okay. Außer das gemeinsame Thema.
Also, Pulp Fiction.
Ja, ja, ohne Schmäh, ja. Aber in einer guten Art. Also, das ist schon mal da, ein bisschen ja, anders.
Pulp Fiction war jetzt in dem Sinne nicht schlecht.
Ja, also, ja.
Es war einfach mal komplett was Neues. War
anders mit einer Struktur gebrochen. Das andere ist schon mal, dass der Vorfilm, bevor überhaupt dieses große Intro, also dieser große Titelscreen läuft, der ist schon einmal sehr beinhart, den spoilere ich jetzt hier, also fängt ganz harmlos an, eine Stewardess checkt ein, na, eine Frau checkt ein am Flughafen und dann flirtet sie ein bisschen im Flugzeug, wie sie einen Koffer so raufstellt und so, und dann kommt es mit dem Mann, mit dem sie flirtet, das ist ein Musikkritiker oder Professor, und dann kommt es drauf, also sie hat einen Ex-Freund gehabt und der ist bei ihm bei der Prüfung durchgefallen und was für ein Zufall, und dann reden so, und plötzlich dreht sich der Typ vor ihnen um, ja, er hat mitgehört, also dieser Typ, von dem sie reden, den kennt er auch, weil und plötzlich mehrere im Flugzeug kennen den und dann alle im Flugzeug kennen den und man ahnt, wie es weitergeht. Wow, okay. Alle haben den irgendwie gedemütigt oder schlecht behandelt und das Flugzeug, also die Szene geht so aus, dass da sein ehemaliger Psychiater hämmert an die Kabinentür und sagt, wir können drüber reden, es ist alles nur Schuld deiner Eltern und wir waren doch in Therapie und so. Und man sieht dann die Eltern sitzen, ein älteres Ehepaar sitzt vorm Swimmingpool und du siehst dann vom Himmel ein Flugzeug wird immer größer. Also sehr, ganz sehr böse.
Aber schwarzer Humor.
Sehr schwarz, sehr böse, ja.
Sehr gut. Und die Episoden hängen, sind ganz also das Thema ist schon verbunden, aber kommen Leute wieder
Nein, vor? Nein, das habe ich nicht ganz genau gecheckt. Ein paar Leute haben für mich ähnlich ausgeschaut, aber ich könnte jetzt nicht beurteilen, ob
das ein roter Faden irgendwie,
genau. Ja, oder ob er manche Schauspieler mehrmals verwendet hat. Ich nehme es fast an, aber es war für mich nicht erkennbar.
Den Begriff der Red Lines sollte man vielleicht ein bisschen vermeiden.
Red Lines?
Wegen der roten Linie, ja. Ja, genau. Das war mal vermeiden.
Aha. Okay, erklärt's mir das nachher. Und nicht alle Stories haben mich jetzt gleich fasziniert, sind aber auch unterschiedlich gemacht, obwohl es halt alle dieses Rache-Thema haben und nun halt immer meistens das irgendwie eine Situation, die man jetzt so als gediegener Österreicher halt irgendwie mit ein bisschen Schimpfen oder ein bisschen Reden lösen kann, ist da halt nicht lösbar, sondern das geht immer sehr, sehr böse aus.
Ja. Eskalation. Gibt's in Österreich einen Django mit der Lena.
Ja, also der wäre dort zu viel zu soft für diesen Film. Ja. Und eine Szene ist eigentlich sehr beklemmend, obwohl es eigentlich die absolut absurdeste ist. Ein Typ, so Yuppie, versucht an Pickup-Fahrer, so an Dorftrottel oder wie soll man sagen, Landbewohner halt versucht da in der Pampa zu überholen mit seinem BMW und der lässt ihn halt nicht überholen und wie er es endlich schafft, flucht er so, ne? Und ein paar Kilometer weiter hat der BMW-Fahrer halt am Platten und repariert, ne? Und der Pickup-Fahrer bremst sich ein und kommt und man merkt schon, der ist jetzt schlecht aufgelegt und der BMW-Fahrer flüchtet sich in sein Auto, ne? Und der Pickup-Fahrer ist natürlich nicht sehr höflich, sondern stellt sich auf die Motorhaube und pinkelt ihm auf die Scheibe und so und versucht also die Scheibe einzuhauen und man merkt, dass die Katastrophe bahnt sich an, ne? Und der BMW-Fahrer entkommt dann aber irgendwie, das schafft er. Mhm. Und dann irgendwie war ihm das zu viel, er dreht um, ne, und versucht ihn dann mehrmals zu überfahren. Und ja, also in der Tour geht's weiter. Also zwei Machos machen sich untereinander aus halt. Und das ist sozusagen das wiederkehrende Thema.
Klingt total realistisch.
Ja, also ich habe jetzt dann nachgedacht, ist das jetzt so, ist das da überzeichnet oder ist das halt ein Land, was Wirtschaftskrise und Krieg und alles gehabt hat und wo halt die Kultur ein bisschen gröber abläuft bei uns. Ich kann nichts Sinnvolles dazu sagen, außer dass das so im Kino sitzt und dir ist bei allen diesen 6 Kleinfilmen nie langweilig. Das ist einer schlimmer als der andere. Und das Allerbeste ist, dass der letzte Film, also der einer ist dann sogar, er ist nicht gerade ver. Er hat sogar ein quasi versöhnliches Ende einer sogar, ja. Mhm. Und der allerletzte ist wirklich, der fängt so super schön an, so Hochzeit, man merkt, also urviel Gäste und also Oberschichtenhochzeit.
Das ist mit der Prämisse natürlich noch bedrohlicher.
Ja, da denkt man, was geht jetzt schief? Du ahnst natürlich, das geht auch nicht gut aus. Mhm. Und ja, ein junges Brautpaar, sie bildet schön, eher so der Urschnösel, also so, Schlecki-Typ, ne? Und was kann da jetzt schiefgehen? Natürlich. Und das ist wirklich, also man kann das nur allen Leuten empfehlen, die noch nicht geheiratet haben, anschauen, weil nachher bist du richtig stolz auf dich, dass du noch nicht geheiratet hast.
Du weißt, wie das eh eine Abkürzung ist, ne?
Für?
Errare humanum est.
Ach so. Ja. Nein, aber wirklich ein Film, der nicht so viel versprochen mit einem Filiale Furioso abschließt. Das hat mir sehr imponiert. Also, dass der Film dann nicht lahm wird, sondern gibt zwar zwischendurch so etwas bisschen versöhnlicheres und am Schluss noch ein richtiges emotionale Achterbahnfahren, ja. Was du nicht richtig aus dem Kino rausgehst und
super. Also wenn du mich auch überlegst, ein zweites Mal ihn anzuschauen, also Film Casino ist okay, super. Gut.
Sehr empfehlenswert, Wild Tales.
Du hast sehr wenig Filme gegeben, die man ein zweites Mal anschauen wollte.
Ja, ich mach das auch nicht.
Der erste Teil war durchaus einer der Kandidaten, weil allein wie der Höhlentroll in die Ecke kommt, das kommt auf dem Fernseher einfach nicht.
Also, ich habe mir ja...
Also, das kommt, das sind eben genau solche Filme, wo du sagst, da brauchst du wirklich ein Kino, eine Leinwand dafür, weil anders kommt das nicht rüber.
Ja, ich überlege mal gerade, was der letzte Film ist, wenn ich mir, also der mich so ästhetisch, wo ich mal sagen würde, ich muss den im Kino sehen. Herr der Ringe, glaube ich, wäre es gar nicht mal so. Ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, die Ästhetik und das 3D funktioniert so gut, ist Gravity. Wobei da die Handlung nicht so toll ist. Aber die Ästhetik fand ich, also dieses Gefühl, auf die Erde zu stürzen und die Sandra Bullock zuschauen, da fand ich die Ästhetik hammer.
Also ich habe mir irgendwann mal quer reingeschaut, nur mal so die Hälfte, aber ich habe mal so furchtbar schlecht empfunden.
Ja, vergiss die Handlung. Also,
welche Handlung?
Ja, das ist eine Überlebensrolle. Darum geht es bei dem Film nicht.
Ja, ja klar, also, irgendwelche Neurotiker, die durch die Gegend eiern. Dann, was war die Highlight-Szene? Ein Geist, der ihr zeigt, wo die Wodkaflasche liegt.
Ja. Aber also, wie gesagt...
Entschuldigung,
ich will man soll ja Blödsinn. Ja, ich will den Film gar nicht verteidigen, von der Handlung kann man sich streiten.
Oscars,
nur es ist das einzige Mal, wo ich gesagt habe, okay, 3D ist irgendwie echt in Ordnung in diesem Kontext, wenn ich wirklich ein Bauch...
Es waren ja auch so sehr viele Kometensplitter und explodierende Raumstationen, die in 3D halt
ja,
gut
sind. Ja, klar. Ja, wobei dieser Explosionsfaktor, wenn du sagst, das ist jetzt so ein Action-Blockbuster, würde ich jetzt...
Nein, ist in nicht dem eher so bedrohlich.
Ja, genau. Also da kannst du gut vorstellen, dass du irgendwie verloren bist.
Ja,
Nur irgendwie stimmen die Maßstäbe nicht. Weil von der Station A zu Station B zu kommen, ist in der Praxis einfach aufgrund...
Du, bei Science Fiction, wenn du so kleinlich glaubst.
Ja, Entschuldigung, da bin ich kleinlich.
Sei doch froh, dass die Trümmer nicht so...
Nein, ich mag auch keine Exoplaneten mit 10G, die so super nah in 40 Lichtjahren Entfernung sind.
Also Realismus ist ja
ich meine gut, das was wir heute Nachmittag erlebt haben, eigentlich, okay, das war schon relativ knapp vorbei. Okay, nur fürs Protokoll, die beiden schauen sich gerade Fragen an.
Sind irgendwelche Meteoriten nicht auf die Erde gestürzt? Oder?
Ja, exakt.
Ah. So, wir haben es nicht mitgekriegt.
So, 500-Meter-Teil, also klassischer Global Killer, ist heute in dreifacher Monddistanz vorbei. Ach, was eigentlich als, ja, schon als Streifschuss nehmen kannst.
Ah, warte, also, lass mich raten, die orbitalen Ionengeschütze, die sowas zerpulvern, gibt's ja noch gar nicht.
Gibt's in der Science Fiction. Doch, die gibt's schon, aber nur in deiner Fantasie.
Ja, blöd, ja.
Tja. Nee, also ich hab mal so das Ding war relativ knapp und ich sag mal 500 Meter Brocken, der ist schon immer ganz komisch, wenn uns rasiert.
Dann schauen wir mal. Ein kleineres Land ausgelöscht, meinst du?
Die komische Kugel existiert hinten auch nicht mehr so, wie wir es kennt haben. Sprich, uns gibt es nicht mehr, wir existieren
vielleicht
nicht
mehr. Vielleicht löst das den Treibhauseffekt an, ne?
Das und vieles mehr.
Das Thema ist eh geklärt. So wie der alte Astronomenwitz. Treffen Sie zwei Planeten. Und wie geht's da? Ja. Auf Homo sapiens, dann denkt er nichts, das geht vorbei. Nee, also Treibhauseffekt ist ja für uns ein Problem, aber für Planeten an sich
ja, das ist die Homo sapiens.
Wenn man es neutral betrachtet, haben wir hier eigentlich Temperaturen, fangen wir es anders an, wir sind eigentlich in der Warmphase einer Eiszeit.
Einer ausgehenden Eiszeit, ja.
Ja, also sprich, normalerweise hat die komische Kugel hier so 40 bis 50 Grad. Und das ist für normale Warmblüter einfach nicht die ideale Bedingung.
Tja, schlecht für dieses Mammut-Wiederbelebungsprojekt. Ne? Da gibt es diesen Gentechniker, der Mammuts...
ja, das Mammuts muss halt dann warten bis zur nächsten Eiszeit.
Oder wir übersiedeln alle. Ja, wirklich,
genau. Funker. Nee, also erst auf der Planet ist eigentlich insgesamt normalerweise viel wärmer. Wir leben hier gerade in einer Eiszeit und ja, wir tun ja eigentlich gerade alles Mögliche dafür, um die Eiszeit zu beenden. Klappt uns klappt scheinbar recht gut. Und ja, irgendwie werden wir hinten auch ziemlich dumm reinschauen. Aber
ja, da wir alle drei keine Kinder haben, ist ja optimal vorbereitet. Ne?
Nee, also da kommt irgendwie nur Scheiße bei raus und bin ganz froh, dass das irgendwann vorbei sein wird, aber mittelfristig sehe ich für den Planeten keine gröberen Probleme.
Also dafür, dass du aus Bayern eingewandert bist, bist du jetzt wirklich schon der echte Wiener, richtig so seinen Grad. Ich freue mich, dass mit euch allen zu Ende geht. Alle Menschen sind jetzt wieder.
So, gratuliere zur Einbürgerung. Ja, das war auf die Art, ja.
Na gut, mit diesen positiven Noten würde ich sagen, schließen wir den Podcast ab.
Ja, viel Spaß, bis tschüss. Nächste Woche. Tschüss, bis dann.
Interessiere mich auch sehr für Sounds, Geräusche. Okay.
Und du hast mir erzählt, du bist Programmierer, arbeitest jetzt hier aber auf der Game Jam hauptsächlich als Sounddesigner sozusagen, oder?
Genau, einfach mal was Neues ausprobieren. Ja. Also Sound in Kombination mit Spielen eben auch. Mhm. Meine Soundrichtung kommt eher aus der Hörspielszene. Also ich bin in einer großen Community, wo wir Hörspiele produzieren und da eben auch sehr viel Soundeffekte sammeln.
Wie heißt diese Community oder diese Gruppe?
Die Community heißt Hörspielprojekt.
Ja.
Und ist im Internet auch unter Hörtalk bekannt. Das ist unser Forum.
Hörtalk, genau. Und da bist du schon länger aktiv, oder?
Genau. Es hat angefangen eben als Cutter, wo die Hörspiele zusammengeschnitten worden sind. Und dann war ich mal eine Zeit lang Sprecher. Was aber dann nicht so gut angekommen ist, weil die deutsche Community eben die deutschen Sprecher alle engagiert hat.
Ah, okay.
Und weil eben Österreich, Deutschland, Schweiz hier alle mitmachen können, war der Unterschied zu deutlich.
Dass also du warst zu österreichisch für deine Sprechrollen.
Genau. Ja. Und ja, dann bin ich eher in die administrative Szene vom Hörspielprojekt. Hab mich da eingesetzt. Und ja, aber das Faible für Geräusche und für Geschichten erzählen ist natürlich geblieben.
Ja. Und jetzt, du bist ja selber Programmierer, hast du mir gesagt, ja?
Genau.
Und hast dich gar nicht gereizt, jetzt sozusagen auf der Game Jam zu programmieren? Oder machst du das schon länger, dass du auf Game Jam Sounds sozusagen generierst?
Muss sagen, ist meine erste Game Jam.
Ah, ist überhaupt deine erste Game Jam?
Achso, okay. Eigentlich wollte ich gar nicht mitmachen dieses Jahr.
Wieder?
Nur mal, anschauen, wie das Ganze funktioniert und das Feeling ein bisschen mitbekommen. Aber scheinbar ist das so locker hier, dass jeder herzlich willkommen ist und jeder mitwirken kann. Jetzt habe ich gesagt, ja okay, dann bin ich halt doch dabei. Und da jedes Team schon die Programmierer hatte. Und
es gibt ein bisschen zu viel Programmierer, gell?
und aber der Bedarf an Sounddesigner noch vorhanden war. Und ich ein riesen Repertoire an Sounds habe.
Von deiner Hörspielszene auch.
Genau, von der Hörspielszene. Die kann man natürlich da super einsetzen.
Und die hast du alle auf deinem Computer oder lagert sie die online aus? Das ist sozusagen eine Art Datenbank an Soundeffekten.
Teils, teils.
Ja.
Also wir haben eine Plattform, die nennt sich freesound.org, wo eben die ganzen Sounds zur Verfügung gestellt werden, auch für fremde Projekte und für externe.
Die sind dann frei lizenziert.
Genau. Gibt es unterschiedliche Lizenzierungsformen. Aber ich habe selber auch schon einige Sounds aufgenommen und die lagern hier am PC. Und die warten noch darauf, irgendwo Verwendung zu finden.
Also und du hoffst jetzt, dass einige Spielprojekte die einbauen dann?
Genau, ja.
Okay, okay. Und leben tust du aber vom Programmieren, oder? Also du...
Eigentlich gar nicht. Eigentlich,
du lebst gar nicht.
Ich lebe gar nicht. Ich komme eigentlich aus der Web-Developer-Szene, also Online-Programmierung.
Ja.
Bin in einer Agentur, die Webseiten, Werbebanner und Online-Spiele erstellt.
Okay.
Und bin dort eben Developer. Aber beschränkt sich eben auf Werbung und auf Kundenprojekte. Weniger so die Spiele, sondern mehr das umsetzen, was der Kunde will, und meistens sind es Promotion-Projekte.
Okay, okay. Und hast du sozusagen nebenher auf GitHub ein paar Spieleprojekte laufen? Oder?
Keine.
Gar keine.
Ich habe ein Projekt, ein großes, das ich mit einem neuen Kollegen zusammen gerade umsetze. Ziemlich hochgestecktes Projekt, aber...
Also das ist ein Hobbyprojekt, das kriegst du nicht gezahlt, ja?
Genau, das ist ein reines Hobbyprojekt. Und mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Mhm. Aber das passiert eben alles nebenbei.
Ja, ja.
Also die Arbeit 40 Stunden in der Woche und dann...
danach noch. Weil du zu wenig vor dem Computer sitzt in der Arbeit.
Ja, in der Nacht dann.
Und wie bist du jetzt zufrieden mit deiner ersten Game Jam? Also haben dich einige Gruppen schon jetzt involviert als Sound-Architekt sozusagen für ihre...
Ja, also zwei Gruppen. Teams habe ich jetzt schon einige Sounds vorbereitet.
Mhm.
Und es ist wirklich spannend zu sehen, was die Anforderungen sind vom Team. Also wie sie die Sounds einsetzen und welche Sounds überhaupt benötigt werden. Wie gesagt, da habe ich noch gar keine Erfahrung, wie Sound mit Spiele, was da Verwendung findet und wo man welche Sounds braucht. Gerade so UI-mäßig, dass da Blip-Sounds über Menüpunkte und so sein.
Und wie erzeugst du deine Sounds? Gehst du da mit dem Mikrofon herum und versuchst die aufzunehmen, oder machst du sozusagen eine Soundgenerator-Software, wo du irgendwelche Wellenlängen veränderst und sozusagen künstlich Sounds erzeugst?
Kommt ganz drauf an, was jetzt Anforderungen ist. Mhm. Also wenn es ein synthetischer Sound ist, dann gibt es schon so Generatoren, mit denen ich dann rumspiele, Filter drauflege und so. Aber die meisten Sounds sind eigentlich nur verzerrte, reale Sounds.
Das heißt, du nimmst was auf und änderst dann so lange herum, bis es dir passt.
Mischen mit anderen Sounds und dann auch mit Filtern wieder das Ganze so kreieren, wie es dann klingen soll.
Okay, noch irgendwelche spezielle Erwartungen für die Game Jam?
Ja, viele tolle Spiele natürlich.
Ja.
was mich eigentlich hauptsächlich interessiert, ist, wie entsteht ein Spiel in so kurzer Zeit und wie arbeiten die Teams miteinander, damit ich eben auch daraus lernen kann, wie ich mit meinem Team
mit meinen Kollegen
das Spiel weiter voranbringe. Weniger wie das Spiel nachher am Ende aussehen wird, sondern eben wie der Entstehungsprozess und das Feeling bei so einer Game Jam, das wollte ich einfach mal miterleben.
Und darf ich noch fragen, du hast Informatik studiert, oder?
Gar nicht studiert.
Sehr gut. Aber wie bist du dann in deinem Webprogrammierjob gelandet?
Durch viele verschiedene Etappen.
Also ja.
Bei mir wechselt immer zwischen der Filmszene und der EDV-Szene.
Okay, ja.
Also ich interessiere mich für Programmierung, und dann gibt es wieder eine Phase, da bin ich mehr der Medientyp,
und
Sounds und Filme und so weiter, und dann bin ich wieder Programmierer.
Aber du hast ja das, was du brauchst, also deine HTML-Kenntnisse und so, hast du dir selber erarbeitet?
Größtenteils.
Du bist doch nicht in so eine Schnellsiederschule gegangen, oder?
Ich habe die Fachschule für Datenverarbeitung in Traun gemacht, und da lernt man halt nur die Grundlagen, und alles, was einen dann mehr interessiert und wo das Interesse hingeht, das lernt man sich dann meist selbst, weil es schneller und effizienter ist.
Und bei Film und Sound, du hast da irgendeine Kunstausbildung gemacht? Du bist einfach nur in die Szene hineingeschlittert.
Rein Talent, würde ich mal sagen.
Und Ruf. Aber, ja, genau. Okay, ja. Ja, du, vielen Dank.
Bitte gerne. Ja,